Hallo und herzlich willkommen zu Folge 150 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Marwan Farai aus Hamburg, der 2020 die Finally Freelancing gegründet hat. Und Finally Freelancing ist die größte Beratung für Freelancer im deutschsprachigen Raum mit über 1200 betreuten Kunden, Newsletter von über 50.000 Abonnenten und vor allem über ein paar Millionen Social Media Impressions pro Monat hat der Marwan mit seinem Team hier eine starke und coole Marke aufgebaut. Über TikTok und Co. sprechen wir auch im Podcast. Der Marwan kam selber mit 6 Jahren aus dem Irak nach Deutschland und hat erstmal studiert, dann gearbeitet und sich dann 2014 selbstständig gemacht. Wir sprechen im Podcast darüber, wie und warum er während seiner Selbstständigkeit gemerkt hat, dass die Freelancer generell ein bisschen Hilfe brauchen können. Wir sprechen über Aufstehen um 5 Uhr morgens, seine Content-Strategie, wie schafft er so viel Content selber zu produzieren, das fand ich sehr interessant. Und wie er jetzt sogar den gleichbleibenden Umsatz hat, obwohl er Personal abgebaut hat, unter anderem durch Prozess- und KI-Optimierung, das heißt Eat Your Own Dog Food, ist da auch angesagt. Wir sprechen natürlich auch drüber, wie läuft sowas ab, wenn man neu Kunde wird sozusagen bei Finally Freelancing, weil das hat mich natürlich auch mal interessiert und ist natürlich auch ein bisschen kontrovers, das Thema. Daher freue ich mich auch über jegliches Feedback zur Folge. Apropos, du kannst die Folge diesmal auch auf YouTube anschauen und zwar im Channel von Marwan. Sie ist auch in den Shownotes verlinkt, wie auch alle anderen Sachen, über die wir gesprochen haben. Jo, und dann ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe einen kleinen Gastartikel geschrieben bei Starting Up, kommt glaube ich auch nächstes Jahr im Heft und zwar über 5 Erfolgsfaktoren für bootstrappende Startups. Das sind auch ein paar Cases aus dem Podcast verlinkt. Und den Link zum Artikel findest du auch in den Shownotes. Feedback zur Folge, Vorschläge für neue Gäste kannst du wie immer über happybootstrapping.de einsenden. Da gibt es ein Kontaktformular. Da kannst du auch den Newsletter abonnieren, falls es deine erste Folge ist. Es gibt 149 andere Folgen. Ich mache das jetzt bald seit 3 Jahren, habe gerade gesehen. Die Folge 1 mit Every Size, die kam am 14. Dezember 2022 raus. Habe ich mit dem Eugen aufgenommen. Und kannst du gerne nochmal reinhören. Da hat sich einiges geändert im Stil seitdem. Und habe auch selber brutal viel gelernt auf dieser ganzen Reise über Startups, über Bootstrapping und was man alles so machen kann. Und selber finde ich gar nicht die Zeit, alles anzuwenden. Würde mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest. Und jetzt geht's direkt los mit der Folge mit Marwan. Ganz viel Spaß. Guten Morgen, Marwan, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Guten Morgen, Andreas. Thanks for having me.
Natürlich, ich finde es super interessant, was du machst, aber damit die anderen da draußen das auch verstehen, kannst du mal kurz erzählen erstmal, wer bist du, was machst du und wo bist du gerade auch?
Mein Name ist Marwan. Ich habe eine Beratung für Freelancer gegründet 2020 und mittlerweile sind wir schon so ziemlich die größte Beratung für Freelancer, die wichtig Unternehmer werden wollen. Das heißt, das sind schon die ambitionierten Freelancer. Weil Freelancen ist immer so ein breiter Begriff. Der eine hat bei einem Freelancer ein Bild im Kopf von dem Typen auf Bali, der seine 1800 Euro verdient und hang loose Leben lebt und sagt, Hauptsache ich komme über die Runden, ich bin Freelancer. Aber ich kenne auch Freelancer, die alleine 500.000 im Jahr schieben und mehr Gewinn als ein Agenturbesitzer machen und wirklich das serious nehmen und das wirklich bis, was weiß ich was, optimiert haben. Und wir sind dann, arbeiten mit den Freelancern, die sagen, okay, ich weiß, da ist mehr, ich habe Blut geleckt, ich will das größer denken und machen.
Und die Firma heißt?
Finally Freelancing.
Okay, das kennt vielleicht der ein oder andere schon. Du bist ja auf Social Media auch sehr präsent, da sprechen wir auch gleich drüber. Und damit man es einordnen kann, du hast gesagt, ihr seid mit die Größte oder die Größte, das ist wahrscheinlich immer schwierig zu klassifizieren.
Ja.
Wie viele Menschen arbeiten mit dir? Wie viele Umsätze machst du? Wie viele Kunden betreut ihr?
Also wir haben 2020, habe ich gegründet alleine. In dieser Zeit, im letzten Jahr waren wir noch 17 Leute, jetzt sind wir tatsächlich 7 Leute, FTE, ohne Freelancer. Das heißt, 7 FTE sind wir aktuell und die Umsätze sind aber gleich geblieben. Da können wir später nochmal drauf gehen. KI, Optimierung, sowas halt. Da haben wir wirklich schon krass optimiert und macht Spaß und das so als und Impressions und so. Also wir haben mehrere Millionen Impressions über alle Socials jeden Monat. Ich habe ein Newsletter, wo deutschsprachige Freelancer drin sind mit über 50.000 Abonnenten. Das heißt, da haben wir schon gute Reach, um eine gute Brand aufbauen können in den letzten 5-6 Jahren.
Aha, es sind ja ganz viele Themen drin. Da müssen wir jetzt ein bisschen strukturieren. Ja, du hast abgebaut, Umsatz gleich, ein riesen Newsletter. Ich habe mir das aufgeschrieben, aber ich glaube, ich kann nicht sehen, wie viele Subscriber du hast. Ja, fangen wir mal ein Stück weit vorne an. Du hast gesagt 2020 gegründet. Ja. Und kannst du uns mal ein bisschen auf die Reise mitnehmen zur Entstehungsgeschichte? Also ja. Wie kamst du auf die Idee, da was zu machen? Warst du früher selber Freelancer und wolltest das ändern? Wie ging es los?
Von 0 bis 10, wie ausführlich soll es sein?
Machen wir mal eine 7 oder 8 vielleicht. Ja.
Also 7 oder 8 ausführlich?
Ja, interessiert, okay. Das interessiert die Leute gut. Schon. Wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen? Wie hast du die Lücke gesehen, dass da was fehlt?
Ja.
Bei dir selber.
Ich hole mal so ein bisschen aus, ja, in die Vogelperspektive, und sobald ich in den spannenden Parts gehe, dieser Übergang zu dem Gründen und was da in einem vorging,
auf jeden Fall.
Dann zoome ich ein bisschen näher ran, ja. Also Vogelperspektive, ich komme nicht ursprünglich aus Deutschland, wie man wahrscheinlich erkennen kann, wenn man mich sieht. Ich komme aus dem Irak, Nordirak, Kurdistan. Da bin ich geboren und als wir 6 waren, sind wir nach Deutschland gezogen. Und dann wurde ich mit 6 eingeschult, Grundschule, kein Wort Deutsch gesprochen und genau, dann ging so meine Schulkarriere, Schullaufbahn, dann irgendwann Schule zu Ende gemacht und irgendwie ab dann Kommunikationsdesign studiert. So, in der Kunstschule Wandsbek hier in Hamburg von 2007 bis 2011. Und dann von 2011 bis 2014 habe ich Frontend Designer meinen ersten Job gehabt. Ich habe ganz viel Frontend Design, wir haben so WordPress-Websites geschrubbt, weil das so eine SEO-Agentur war. Und dann haben wir Link-Building gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, aber diese Link-Building-Zeit, dann habe ich wirklich am Tag so 3, 4, 5 so richtig so wie Fabrikarbeit so WordPress-Websites produziert. Und der Wunsch, mich selbstständig zu machen, wurde immer stärker, aber meine Bequemlichkeit war noch zu hoch. Und ich war jemand, der immer durch Weiterentwicklung angetrieben war. Und als der Job, den ich hatte, mir nicht diese Weiterentwicklung geboten hat, der Wunsch Weiterentwicklung immer weniger befriedigt und der Wunsch Selbstständigkeit wurde dann immer größer. Und ich sage dann immer zu Leuten, traut euch, macht euch selbstständig. Aber die Wahrheit ist, ich habe mich erst selbstständig gemacht, als die Firma danach liquidiert wurde. Und dann hat die Tor geschlossen und das Businessmodell hat dann nicht mehr funktioniert und dann wurden halt alle entlassen. Und da habe ich eine Bewerbung geschrieben, weiß ich noch. Das war bei Jimdo damals, weil die auch, glaube ich, in Hamburg sind.
Natürlich, ja.
Habe ich eine Bewerbung geschrieben und danach war ich so, ey, du wirst nie wieder, da war ich 24, das war 2014. Habe ich gesagt, du wirst nie wieder so wenig Verantwortung haben, so wenig laufende Kosten haben. Du bist 24, du lebst in einer WG, du hast, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann war so 2014, habe ich gesagt, okay, ich mache mich selbstständig. Habe mir eine Steuernummer geholt, dann war ich Freelancer. Und ich erinnere mich noch genau der Moment als Selbstständiger. Ich hatte einen Kontakt aus der Festanstellung, der hat gesagt,
Marwan, der Jimdo-Job hat nicht geklappt. Muss ich kurz einhaken, weil der Jimdo-Job, der hat dann nicht geklappt. So, das war dann auch so
dein. Ich wurde nicht angenommen. Meine Bewerbung hat dann nicht geklappt. Genau.
Den Matze von Jimdo hatte ich auch im Podcast. Ja. Fällt mir gerade ein. Und mein Bruder hat bei Jimdo gearbeitet. Das war auch schon länger her.
Ich habe mir auch echt Mühe gegeben für die Bewerbung. Ich habe es voll schön gestaltet und so. Und dann wurde ich halt nicht angenommen. Und rückblickend war es das Beste, was mir passieren konnte. Weil wer weiß, ob ich mich je selbstständig gemacht hätte. Ich glaube schon. Trotzdem, ich glaube, das hat man im Blut irgendwie. Weil ich auch schon davor irgendwie versucht habe, irgendwie Online-Shops mit T-Shirts verkaufen, aber nichts Großes, alles, was man irgendwie nicht kennt. Und ich weiß noch, da hatte ich einen Kontakt aus meiner Festanstellung, der gesagt hat, hey Marwan, kannst du mir animierte GIF-Banner bauen für unsere Werbeanzeigen? So. Oder meinte ich, und habe ich gesagt, ja klar, was nimmst du die Stunde? Dann habe ich gesagt, 30 Euro. Da meinte, ja, okay. Und da habe ich GIF-Banner gebaut und habe dann 10 Stunden dran gesessen, habe ihm eine Rechnung von 300 Euro geschrieben und dann kam die E-Mail direkt zurück, hey, Geld ist überwiesen, vielen Dank. Und das war das erste Mal, wo ich dachte, wow, krass, ich habe selber Geld verdient, wenn ich mehr arbeite, kann ich mehr Geld verdienen. Und bis dahin war Karriere für mich immer so, es ist ein vorgegebener Weg, das höchste der Gefühle sind deine 1.600, 700 Euro netto, weil das ist 10 Jahre her und das war so einschick als Frontend-Designer. Und mein Background war auch, ich bin ein sozialer Brennpunkt groß geworden. Das höchste der Gefühle war, nicht arbeitslos werden und einen guten Job haben. Und plötzlich, als ich diese Rechnung geschrieben habe und die überwiesen wurde, war ich so, Moment mal, wenn ich mehr Kunden habe und mehr arbeite, kann ich auch mehr Geld verdienen? Und das war am Anfang so, boah, krass, wow. Und dann habe ich irgendwie alles angenommen, war der typische Bauchladen als Freelancer. Nach 1, 2 Jahren habe ich gemerkt, Moment mal, du arbeitest 70 Stunden pro Woche, machst so 50 bis 60.000 im Jahr. Wenn du deine Stunden runterrechnest, verdienst du eigentlich so viel oder teilweise noch weniger, als du damals als Festangestellter verdient hast. Und da habe ich gemerkt, es muss sich was ändern. Da war ich so 26, 27 und da war ich sogar beim Arzt, weil wirklich, wenn ich Bilder von mir damals sehe, ich bin so hart mit mir ins Gericht gegangen. Ich war so gestresst weil ich nie wusste, wo der nächste Kunde herkommt. Ich hatte mich selbstständig gemacht, um selbstbestimmt zu sein, aber war in meiner Selbstständigkeit überhaupt nicht selbstbestimmt, weil meine Kunden haben bestimmt, wie ich mich fühle. Und ich konnte auch nicht für mich gerade stehen, weil ich dachte, okay, wenn dieser Kunde weggehen sollte, woher soll der nächste kommen? Und dann hat der Arzt sogar gesagt, sie sind sehr gestresst, vielleicht ist auch besser, wenn sie in die Festanstellung gehen, wenn die Selbstständigkeit so viel Stress auf sie ausübt. Und da habe ich gemerkt, was stresst mich? Das war, dass ich nicht kontrollieren konnte, wann und wo und wie der nächste Kunde herkommt. Und dann habe ich für mich ein bisschen Marketing, Sales gelernt. Und fast forward so 2018, 2019, wie Tag und Nacht Unterschied zu meiner Solo-Selbstständigkeit. Weil ich habe dann 35-Stunden-Woche gearbeitet, 150.000 Euro Umsätze gemacht. Und da kamen Leute aus meinem Umfeld, hey, wie machst du das? Wie machst du das? Wie funktioniert das? Und das waren Dinge, die dann für mich mittlerweile selbstverständlich waren. Ich dachte, ja, mach ein Angebot mit doppeltem Boden, mach das so und so. Und dann war immer, hey Marwan, das hat super geklappt, kann ich dich zum Essen einladen? Weil Selbstständige kennen Selbstständige. Und da habe ich gemerkt, dass das häuft, habe ich gesagt, ey, es gibt so viele, die sich wie ich von vor 3-4 Jahren fühlen. Und wenn eine Company Probleme hat, holt die sich ein Deloitte oder ein McKinsey oder die Big Four.
Ja, klar.
Was macht denn der Freelancer? Warum gibt es keine Beratung für Freelancer? Weil ich habe meinen eigenen Pain daraus gelöst. Und dann habe ich gesagt, mache ich entweder eine Beratung für Freelancer oder mache ich was anderes? Und dann habe ich gesagt, ey, du nimmst jetzt mal Spielgeld für dein eigenes Startup und habe mir 20.000 genommen. Und habe gesagt, diese 20.000 nimmst du und du startest deine Beratung für, das war damals nicht mal Beratung für Freelancer, sondern ich wollte Leuten helfen, sich selbstständig zu machen. Und dann habe ich die Positionierung angepasst. Genau, habe ich die Positionierung angepasst und gemerkt, dass die Leute, die bereits Freelancer sind, dass das viel bessere Kunden sind, weil es ist einfach, etwas von 1 auf 2 zu bringen, als auch von 0 auf 1.
Mhm.
So. Und dann habe ich 2020 gestartet, voll in Corona rein und habe voll aufs Maul bekommen. Also wirklich, ja, nee, warum sollte ich das machen? Wie, du machst nichts für mich, du sagst mir nur, wie das geht und das kostet so und so viel. Und das war so wirklich, aber ich hatte nichts zu tun, weil es war Corona. Ich habe mit meiner damals Freundin, heute Frau, zusammengelebt und es war Lockdown und ich habe nur gearbeitet. Ich habe gesagt, okay, das muss klappen. Wenn das Geld alle ist, gehst du wieder in die Freelancer-Karriere zurück. Und dann weiß ich, hat es dann so April, Mai angefangen, ein bisschen Auftrieb zu gewinnen. Fast forward jetzt 6 Jahre, zeitweise waren wir knapp 20 Leute, jetzt sind wir 7 FTE. Meine Frau, also ist eigentlich Ärztin, ist damit eingestiegen, hat das mit mir aufgebaut und so ist die Finding Freelancing entstanden.
Werbung. Wer von euch schon mal eine Kasse einrichten musste, weiß, das ist meistens kompliziert und teuer. Mit PostGo von Unser geht's aber jetzt auch einfach und günstig, um nicht zu sagen gratis. Ihr bekommt eine mobile Kasse, die einfach funktioniert. Ob Kartenzahlung, Apple Pay oder Barzahlung. On top bietet die Kassensoftware smarte Tools für die Bestandsverwaltung, Kundenbindung, Verkaufsanalysen und vieles mehr, was euch wirklich weiterbringt. Und das gratis. So ist es. Die Aktion läuft über die Initiative Deutschland zahlt digital. Zu den Unterstützern zählen auch Unser und Mastercard. Und die übernehmen im ersten Nutzungsjahr alle Kosten. Ihr bekommt das Gerät umsonst und zahlt keine Transaktionsgebühren. Mach also jetzt mit und alle Infos findest du auf unser.com. unzer.com. Werbung Ende.
Wo hast du damals die Inspiration genommen, als du dann... Also, dass selber diese Transformation gemacht hast, hast du in Amerika jemanden gesehen, der das ähnlich gemacht hat? Hast du das alles selber erarbeitet oder wie war das damals?
Eine Mischung aus allem. Selber erarbeitet, ich hatte Coaches. Es gab zum Beispiel so einen großen UX-Coach aus England, Paul Boak, hieß der. Und der war schon ein bisschen weiter und hat auch UX-Design gemacht, weil das war am Ende meine Spezialität, UX-Design und Conversion-Rate-Optimierung. Und dann habe ich mir Coachings bei dem geholt. Und das war für mich so, oh, du zahlst jetzt 2.000, 3.000 Euro und hast dann ein paar Stunden bei dem. Aber rückblickend waren das immer die besten Entscheidungen. Und ich habe, glaube ich, ein Kontingent, der hat das mit Kontingenten gemacht, von 10 Stunden für irgendwie 2.000 noch was Euro gehabt. Ich habe die letzten 4-5 Stunden gar nicht mehr eingelöst. Aber es hat mir so viel gebracht, weil da jemand ist, der einfach schon 500 oder 1.000 Iterationen hat. Und du bist gerade bei der 27. Iteration. Und nach der 500. Iteration kann er dir sagen, hey, das sind recurring themes, das sind gängige Muster, so würde ich das machen. Und das sind Sachen, die ich dann für den Rest meiner Selbstständigkeit dann mitgenommen habe. Eine Inspiration war Sam Ovens damals aus Amerika. Keine Ahnung, ob du den kennst. Der hat so diese hybride Beratung, hat er so salonfähig gemacht. Und das war so witzig, weil ich war so, oh, Das war so eine hybride Beratung dann. Es war eigentlich eher mehr wie ein Videokurs. Es hatte keine 1-zu-1-Komponente. Und der wollte dann $6,000 dafür haben. Und ich dachte so, boah, Alter, das ist viel Geld. Und ich hab's dann gemacht. Und das hat mich echt Überwindung gekostet, weil ich weiß noch, ich wollte es dann mit meiner Frau besprechen. Und sie sagte, Schatz, wenn glaubst du, das ist das Richtige für dich? Also ja, auf jeden Fall. Da meinte sie, und wenn es dir nur 3 Monate Zeit spart, wie viel verdienst du gerade im Monat? Da meinte ich also 15.000. Da meinte sie, hätte sich das dann gelohnt? Da meinte ich, auf jeden Fall. Und über diese Denke habe ich mir das dann geholt. Und nachdem ich mir das geholt habe, hat eine Freundin von mir, warum hast du denn nichts gesagt? Ich habe die Zugangsdaten zu seinem Programm. Und ich meinte, boah, verdammt. Rückblickend war es das Beste, was mir passiert ist, weil ich war der Einzige, der das von A bis Z durchgearbeitet hat. Weil ich 6.000 Euro ausgegeben habe. Meine Freunde, 6.000 Dollar waren das. Meine Freunde hatten kein Euro dafür ausgegeben. Was nichts kostet, ist nichts wert. If you pay, you pay attention. Das wurde mir da so klar. Und dann hat sich das so... Und seitdem habe ich nie aufgehört, in mich zu investieren. Also ich mache konstant Weiterbildungen, weil ich leider erst 4-5 Jahre into meine Selbstständigkeit verstanden habe, dass man in sein Wissen investieren muss. Und in einer Zeit, wo ich das ganze Wissen in meiner Hosentasche habe, hier, an dem Handy, sagen viele, es gibt doch alles auf YouTube. Ja, wenn Wissen das Problem wäre, wären wir alle Millionäre mit Sixpacks.
Mhm.
Aber Wissen ist nicht das Problem. Die Umsetzung und das sich hinsetzen und das accountable gehalten werden. Und das ist dann häufig eine Anleitung, jemand, der dich guidet, Leitplanken haben, aber auch Investitionen, die immer ein bisschen schmerzen, weil if you pay, you pay attention.
Mhm. Das heißt, da hast du dann auch selber gelernt, dass du auch was dafür nehmen musst, dass die Leute mitmachen und auch wirklich dabei ist. Ja, du hast natürlich komplett recht, ne? Da hören sich jetzt wahrscheinlich viele selber oder ertappen sich viele selber. Man bookmarkt sich alle möglichen Dinge, Berichte, Artikel, Videos, read later, watch later, das passiert ja. Halt nie. Ne? Das passiert nie. Und das hilft natürlich, wenn man einen Pain hat und bezahlt hat dafür. Das ist natürlich eine gute Argumentation. Hast du dann am Anfang gleich die GmbH gegründet mit den 20.000 Euro, wo du angesprochen hast? Warst du da noch Einzelunternehmer, als du angefangen hast?
Ich habe es da Einzelunternehmer gemacht und habe gesagt, ich warte jetzt ab, ich halte die Füße still. Wenn das Ding fliegt, gründe ich die GmbH. Das erste Jahr war es ein Einzelunternehmen. Im zweiten Jahr habe ich gemerkt, okay, wir bekommen richtig Momentum. Und dann habe ich im laufenden zweiten Jahr rückwirkend das Einzelunternehmen in die GmbH eingebracht dann und die GmbH gegründet. Und dann direkt mit Holding drüber.
Verstehe. Das heißt, du warst Einzelunternehmer und dann gab es so einen schleichenden Übergang, als du gemerkt hast, es funktioniert sozusagen.
Genau.
Ja, es ist ja auf jeden Fall sinnvoll gewesen. Und der Name stand dann auch von vornherein fest, Finally Freelancing.
Genau, Finally, das ist ein kleiner Zungenbrecher, aber Finally Freelancing war dann die ursprüngliche Idee, dass ich gesagt habe, dass die Leute sich endlich trauen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Dann habe ich halt, wie gesagt, durch Marktiteration, durch Feedback, Product Market Fit gemerkt, okay, der beste Kunde ist eigentlich der Freelancer. Und mittlerweile hat sich das noch ein bisschen zugespitzt. Der beste Kunde ist der ambitionierte Freelancer. Weil es gibt ja auch Freelancer, die sagen, so wenig wie nötig. Es gibt Leute, die sagen, ich mache mich selbstständig, damit ich weniger Stress habe und ein entspannteres Leben habe. So. Und es gibt Leute, die machen sich selbstständig, weil die sagen, okay, es geht mir zu langsam in der Festanstellung, ich will was reißen, ich will was machen. So. Ja. Und bei uns ist es eher Zweiteres, dass jemand sagt, ich habe Bock und ich will was. Das heißt nicht, dass wir auch nicht Leute haben, die irgendwie Familieneltern sind und ihre 20 Stunden die Woche schieben, aber um dahin zu kommen, haben die halt vorher was gerissen, wenn jemand mit einer 20-Stunden-Woche, keine Ahnung, seine 20.000 im Monat verdient.
Ja, das heißt, die Zielgruppe sind dann schon Leute, die jetzt gerade erfolgreiche Freelancer sind und das zu einer Firma umbauen wollen, sozusagen.
Genau.
Oder
genau.
Welche, die machen den Umsatz, den bringst du bei, wie es einfach mehr Umsatz oder den gleichen Umsatz mit weniger Zeit. Weil es gibt ja viele Freelancer, die wollen gar keine Firma, die wollen keine Mitarbeiter, die wollen alleine bleiben.
Ich sage immer, achte bei den Zielen immer darauf, dass es deine Ziele sind. Heute online, wenn ich durchscrolle, ist so dieser Stereotyp des erfolgreichen Unternehmers und du trägst Verantwortung für andere. Ne, ich spreche jetzt von den Leuten, die diesen Podcast hören, weil Otto Normal, ne, es sind immer die bösen Unternehmer und, aber ich meine, die Leute, die jetzt diesen Podcast hören, dieses erfolgreiche Unternehmer, cool, ja, wenn ich die Ziele von anderen oder die Ziele von Social Media auf mich anwende, ohne mich selbst zu kennen, dann stößt das immer langfristig auf Unzufriedenheit und das erfüllt einen nicht. Das heißt, ich muss meine Werte kennen und ich sage immer, wenn jemand zu uns kommt, wie ist dein Lebensplan? Wie sind deine Werte? Der eine sagt, hey, ich möchte gerne maximal flexibel sein. Ich möchte ortsunabhängig sein. Ich möchte aber ein solides Fundament haben, genug Geld verdienen, mir ein gutes Gehalt auszahlen können und auch was für die Altersvorsorge tun können. Punkt. Das heißt, diese Person hat ein ganz anderes Setting als jemand, der sagt, hey, ich will hier richtig was reißen. Ich will eine große Agentur aufbauen. Ich will eine große Firma aufbauen. Oder jemand, der sagt, ich will gar nichts mit Menschen zu tun haben. Ich will einfach gucken, wie weit ich diese Solo-Selbstständigkeit bringen kann und ich arbeite wie ein Tier. So, wir haben jetzt gerade ein Interview online mit einem Kunden, Christian Albert heißt der. Der ist bereits zu uns gekommen, Entwickler, Fullstack-Entwickler, der ist bereits zu uns gekommen, als er schon 300.000 Euro im Jahr gemacht hat, was ja respektabel ist.
Alleine.
Alleine. Mhm. Was ja respektabel ist für einen Entwickler.
So. Auf jeden Fall, ja.
Jetzt macht er alleine 600.000. Alleine als Entwickler. Und arbeitet er seine 30 Stunden die Woche? Nein. Das wäre verkehrt, das zu sagen. Der arbeitet seine 60, 70, 80 Stunden die Woche. So. Aber er weiß halt, wenn er jetzt Gas gibt und das 3, 4, 5 Jahre in Folge macht, hat er sich einen 7-stelligen Betrag zur Seite gelegt. Und wenn man halt ein Ende in sich hat und sagt, okay, ich gebe jetzt ein bisschen Knallgas, damit ich später, wenn ich ein bisschen mehr Ruhe habe, etwas, also da halt immer, das ist immer abhängig. Ich habe auch Leute, die 800.000 machen und haben 2, 3 Mitarbeiter. Die arbeiten dann keine 80 Stunden die Woche, sondern sagen, hey, ich habe meine konservative 40 Stunden die Woche. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, it depends. In der Regel ist das immer aber der Solo-Selbstständige, der Wachstumsambitionen hat. Und das Wachstum, der Wachstumspfad hängt von seiner Intention, von seinen Werten und von seinem Lebensmodell ab.
Wenn du jetzt beschrieben, also ich verlinke das Video auf jeden Fall, ja. Schauen wir es dann auch selber mal an. Das interessiert mich natürlich, der ist auch weiterhin alleine jetzt.
Ja, der ist weiterhin alleine jetzt.
Okay, weil du hast ja hier auf der Landingpage steht, es ist für Selbstständige aus der Kreativ-, Digital- und IT-Branche. Da gibt es ja auch ganz viele Nerds, introvertierte ja. Menschen, ja. Menschen, die vielleicht gar nicht mit Menschen können
ja.
oder wollen,
ja.
Sei es jetzt als Chefführungskraft, als Partner ja. in der Firma, das macht ja auch immer was mit einem oder kann eine Ablenkung sein ich schrub einfach Projekte runter. Deshalb hat es mich jetzt interessiert, was denn so die Zielgruppe ist, was ist denn die optimale Zielgruppe aus deiner Sicht, wenn jetzt hier jemand zuhört, der selbstständig ist, wo sollte der sein, damit er sich bei dir meldet?
Dass der Selbstständige, bei dem es gut läuft, aber der merkt, der kommt an eine gläserne Decke. Irgendwann gewöhnt man sich an seine 10 oder 15.000 Euro, aber ich glaube, das sind dann Leute, die sagen, die nächsten 5 Jahre sollen nicht so wie die letzten 5 Jahre sein. Es muss irgendwie eine nächste Evolutionsstufe herkommen. Sei es, dass ich mal jemanden im Team habe, sei es, dass ich, wenn ich Urlaub mache, der Umsatz nicht mit mir Urlaub machen geht. Und der, weil Selbstständige, Urlaub kostet doppelt. Die Zeit, die du im Urlaub bist und die du nicht fakturieren kannst und die Zeit, die das, was der Urlaub kostet. Das heißt, das sind dann immer Leute, die sagen, ich weiß, die nächste Stufe muss her. Das ist so unsere Kernzielgruppe. Davor gelagert haben wir ein kleines Programm, wo wir Leute auf die ersten 10.000 Euro verhelfen. Das sind dann Leute, die ihre 2.000 bis 5.000 Euro machen, noch nicht bei den 10.000 Euro sind, denen helfen wir auf die 10.000 Euro. Aber unsere Kernzielgruppe ist derjenige, der 10.000 Euro macht. Und denen helfen wir auf 20, 30, 50 oder 100.000 Euro im Monat. Und deswegen sind auch die Decks bei mir im Hintergrund. Das sind Awards eigentlich.
Ah, okay.
Genau. Ja.
Also, ihr seht es auf dem Foto. Ich mache ein Foto auf jeden Fall oder poste eins dazu. Da hängen ein paar Skateboard-Decks und das sind deine eigenen Awards oder wo gibt's die?
Die gibt's genau für unsere Kunden. Also, wenn der 10.000 Euro hätte, kriegt er das links, 25.000 Euro im Monat das rechts, dann 50.000 Euro, 100.000 Euro im Monat, 250 und 500.000 Euro im Monat. Das ist so ein bisschen Gamification.
Ja, ist cool, okay. Bist du selber Skater sozusagen? Ja. Und das ist so die Idee? Das ganz recht ist das Goldene oder weiß ich nicht.
Genau.
Cool.
Ja, ich hab damals viel gespielt. Genau.
Aha. Ja. Okay. Ah ja. Also fangen wir vorne an. Du hast jetzt gesagt, man kann auch mit 2.000 bis 5.000 sich schon melden. Dann bucht man sich bei dir einen Termin erstmal. Genau. Dann hast du so eine Landingpage, 15 Minuten kennenlernen. Dann stellst du fest, was der macht und ob es passt.
Ja.
Muss man sich dann bewerben? Wie ist so der Ablauf?
Also der Ablauf ist, man bucht einen Termin und dann, wir haben hier bereits 1.200 Kunden betreut. Das heißt, wir können mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, was ist realistisch für diese Person dann möglich? Weil jeder ist individuell. Das heißt, da muss man mal jemanden kennenlernen. Was ist das Skillset? Wie ist die Person so drauf? Was sind die Ziele der Person? Und dann können wir wirklich sagen, was wäre in deinem Fall realistisch in welchem Zeitraum? Und das geben wir einfach mal der Person mit und reißen mal an, was Leute, die das halt erreicht haben, was wir mit denen gemacht haben, so dass sie sagen können, cool oder ist gar nichts für mich, beides vollkommen in Ordnung. Wenn, cool, lass uns da mal länger sprechen für 60 bis 90 Minuten, wo wir dich besser kennenlernen und dir mal eine komplette Roadmap mitgeben, welche Steps wir genau machen würden, um diese Ziele zu erreichen, die wir gerade besprochen haben. Hast du Bock drauf? Und das wäre der nächste Call. Und wenn die Roadmap für diese Person plausibel klingt, sagt man, hey, cool, hast du Bock, dass wir dich dabei begleiten? Ja, let's go. Hast du keinen Bock? Wenn die Person sagt, es ist kalter Kaffee, kenne ich alles. No hard feelings. Vollkommen in Ordnung. Das ist so.
Und bis dahin ist für mich kostenlos?
Ja.
Genau. Also auch die 90 Minuten sozusagen?
Ja. Ja.
Und das kannst du dir leisten, weil du genau weißt, wo beißen die Leute vielleicht an?
Ja, total. Also der erste Call ist ja auch so ein bisschen, um diese 90 Minuten zu schützen.
Ja.
Wenn ich jedem Hinz und Kunst so 90 Minuten anbiete, dann kommen wir zu nichts mehr. Aber die 15 Minuten so ein bisschen sich gegenseitig riechen, passt das, ist es auch ein menschlicher Fit. Weil wenn ich da so Leute habe, ja, ich mache 3.000 Euro im Monat, ja, was ist dein Ziel? Ich will in den nächsten 3 Monaten 100.000 Euro im Monat machen, sage ich, sorry, we're not. Also es geht halt wirklich um realistische Expectation Setting. So, weil dann kommen immer Leute und sagen, ja, ich bin auch bei 300.000 Euro, kannst du mir die 600.000 Euro garantieren? Dann sage ich, wenn ich dir das garantieren könnte, würde ich dir 150.000 abnehmen für ein Jahr. So, und deswegen, weil das ist halt eine Beratungsdienstleistung, da ist auch immer, ich kann nie, das ist so ein bisschen, nur weil ich einen Personal Trainer gebucht habe, heißt es das nicht, dass ich ein Sixpack bekomme. Wenn ich nachts nass wäre am Kühlschrank, dann kann der beste Personal Trainer der Welt nichts machen. Und deswegen ist es bei der Beratung, ist es so, jemand begleitet dich, aber er nimmt dich nicht Huckepack im Weg.
Mhm. Und das heißt dann, wenn ich durch die 90 Minuten auch durchkomme, dann kriege ich ein Angebot von euch.
Genau.
Das ist dann ein fixer Retainer pro Programm im Monat.
Wie lange muss ich mindestens dabei? Ja. Genau, wir haben 2 Programme. Beim Einstiegsprogramm sind das dann Stand jetzt 6 Monate. Und bei dem anderen Programm, wo wir wirklich die Leute, die schon 5-stellig im Monat sind, auf teilweise 7-stellig verhelfen, ist es 1 Jahr, weil das länger braucht und man da tiefer reingehen muss. Genau, das sind die und die laufen auf Retainer. Retainer sind von 1.000 bis 2.000 Euro im Monat.
Und dann habe ich viel asynchrone Arbeit, also schaue ich mir viele Videos an, die jetzt nicht public sind, lese ich Dokumente, habe ich jeden Monat oder jede Woche einen Call mit euch, kriege ich Hausaufgaben, wie läuft sowas
ab? Man bekommt einen Account Manager. Der Account Manager macht einen Projektplan mit einem, also wirklich so eine Product, wie eine Produktentwicklung, wie eine Product Roadmap, nur auf die Selbstständigkeit. Ja. Eine Product Roadmap auf die nächsten, ich nehme jetzt mal das Main auf die nächsten 12 Monate, aber sehr spezifisch wird es in den nächsten 3 Monaten. Hey, folgende Dinge. Wir müssen einmal deine Positionierung faceliften, wir müssen dein Pricing fixen, dann müssen wir in die Sichtbarkeit kommen. Das ist das, was wir in den nächsten 3 Monaten vorhaben. Positionierungsfacelift hast du hier in Worksheet. Schau dir das bitte an, füll das aus und schick mir das dann wieder. Und dann habe ich, also ich habe regelmäßige Milestone-Meetings mit meinem Account-Manager, um eine Accountability zu bekommen, weil Accountability bei Selbstständigen ganz wichtig ist, weil du bist eigentlich niemandem Rechenschaft schuldig, wenn du an deinem Business arbeitest. Bei Kundenprojekten ist es was anderes. Da bin ich am Start, weil der Kunde mir die Deadline gibt. Aber bei am Business gebe ich mir selbst die Deadline. Und da sind viele so, ja, ach, mache ich dann nächstes Mal. Das heißt, der Account Manager gibt dir dann die Deadline. Schaffst du es bis in 2 Wochen? Cool. Dann lass uns einen Call einstellen in 2 Wochen, dann gehen wir drüber. Das heißt, man kauft sich die Accountability ein und wenn man innerhalb dieser 2 Wochen nicht weiterkommt oder möchte, dass es reviewed wird, schickt man das über asynchrones Feedback oder wenn man on demand was möchte, kann man auch on demand Calls buchen. Aber das ist das Herzstück, dass man wirklich einen Berater an die Seite gestellt bekommt, der einen durch diesen Prozess durchmanövriert und sicherstellt, dass man diese Milestones und diese Ziele dann erreicht.
Und habt ihr da irgendwie einen Community-Netzwerk-Tool? Ja. Funktioniert das über Slack, alles über E-Mail? Oder
wir
wie
haben
läuft
3 Säulen. Die eine Säule ist die Account-Manager-Säule, die ich gerade beschrieben habe. Dann haben wir die 2. Säule, dass wir eine Community haben. Die haben wir aktuell auf Circle als Tool. Da haben wir auch die E-Learning-Inhalte und die Community auf Circle. Und dann haben wir einen 3. Pillar und das ist unsere Events, wo wir auch regelmäßige Live-Events vor Ort haben mit unseren Kunden, weil das mit das Herzstück ist. Also das ist mit das Geilste, wenn dann Leute untereinander, Unternehmer, tauschen sich aus und das macht halt was mit einem. Wenn du als Entwickler neben jemandem sitzt, der auf einmal 600.000 macht. Es ist so, Leute sagen dann immer, du sprichst immer über Zahlen. Es ist wichtig, über Zahlen zu sprechen und so wenige sprechen darüber, weil ich finde, es erweitert den Horizont. Jemand fängt an zu sagen, hey, warte mal, da geht ja viel mehr. Es geht gar nicht darum, da zu flexen und zu sagen, guck mal, was für ein Macker der ist oder ich bin, sondern den Horizont der Leute zu expanden, weil ich bin der festen Überzeugung, ich habe den Glaubenssatz, dass wenn du genug Mehrwert shiftest, verdienst du auch Geld. Und das ist ein gesunder Glaubenssatz und nicht diesen ungesunden Glaubenssatz. Oh, das wird auf den Nacken des Kunden ausgedingst. Oh, der Kunde wird da übervorteilt oder. Das sind Leute, die wirklich krasse Arbeit für die Kunden machen. So.
Was genau ist die Magie dahinter? Also jetzt habt ihr wahrscheinlich verschiedene Playbooks und Erfahrungen bei über 1000 Leuten. Du hast 1247 vorhin gesagt. Du weißt du genau, wie viel es sind? Oder hast du irgendwo einen Counter?
Wir haben so ein Dashboard. Also wir sind da sehr angetrieben, genau.
Ja, cool. Also und du hast den Entwickler, es sind viele Entwickler, hören hier zu. Und jemand, der ist Entwickler, der ist Freelancer, der hat seinen Stundensatz, weiß nicht, 100, 120 Euro. Was ist da so das Typische, was du machst? Baut man eher den Stundensatz um in Produkte, dass es eben weggeht von dem Stundensatz? Ich habe gesehen, du hast auf der Landingpage, gibt es so ein paar Versprechen, planbare Kundengewinnung, Skalierung der Selbstständigkeit, höhere Stundensätze. Das hört sich natürlich wie der Traum an für jeden, der hier zuhört. Aber was ist so die Vorgehensweise jetzt bei so einem Entwickler typischerweise?
Ja, sehr gute Frage. Also bei einem Entwickler typischerweise ist es folgendermaßen. Die meisten Entwickler, sind wir mal ganz ehrlich, sind über Recruiter und Projektvermittler in Projekten. Sie haben dann längere Projekte, wo sie durchgebucht sind und sind Teil eines IT-Teams, ob Backend, Frontend, whatever. So. Das hat bis vor ein paar Jahren immer sehr gut funktioniert. Warum? Weil auf diesen Plattformen mehr Nachfrage war, als Entwickler auf diesen Plattformen war. Seit ein, zwei Jahren hat sich das geswitcht. Du hast mehr Entwickler auf diesen Plattformen, als Nachfrage ist. Warum? Wenn wirtschaftlich die Zeiten herausfordernd sind und Unternehmen Kosten einsparen müssen, können sie nicht Kosten einsparen mit Festangestellten, wenn noch Freelancer angestellt sind. Das kannst du einfach vom Management nicht vertreten, dass du plötzlich anfängst, Mitarbeiter zu entlassen, obwohl noch Freelancer geheiert sind und du dann irgendwas von Kosteneinsparungen sprichst. Das heißt, das Erste, was gemacht wird, ist, den Freelancern wird der Geldhahn abgedreht. Also den Freelancern, denen die Jobs auf den Recruiter-Plattformen werden abgezogen. Was entsteht für eine Dynamik? Du hast mehr Nachfrage als Angebot und die ganzen Leute, die nachfragen und diese Jobs wollen, gehen jetzt teilweise wieder mit ihren Stundensätzen runter. So dreistellige Stundensätze gibt's jetzt nicht mehr. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen, ich bin seit 12 Jahren Entwickler, ich habe wieder den Stundensatz von vor 5 Jahren. Ich bin wieder bei 70 Euro und ich sage, warum? Ja, weil ich den Job sonst nicht bekommen hätte. Das heißt, das passiert aktuell bei Entwicklern und deswegen sagen, wie machen das die Entwickler bei euch? Das, was die wenigsten Entwickler machen, ist eigenes Endkundengeschäft aufbauen. Das heißt, ich sage nicht für alle, die zuhören, bitte sägt jetzt nicht den Ast ab, auf dem ihr sitzt und sagt eurem Recruiter, hey, ich habe den Podcast gehört und ich höre jetzt auf bei euch. Macht das weiter. Eigenes Endkundengeschäft baut ihr parallel auf. Und das fängt erstmal damit an, dass ihr sichtbar seid. Und wenn ich von Sichtbarkeit spreche, meine ich nicht, ihr müsst Millionen Views haben. Ihr müsst Millionen Visibility haben. Ihr müsst in den Kopf eures richtigen Kunden, eures Entscheiders kommen. Das ist erstmal das erste, was ich machen muss. Und um das gut zu machen, gehe ich mal einen Step vorher und gucke, wie ich mich positioniere. Was ist meine Stärke? Wie kann ich mich positionieren? Und da habe ich jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine ist wirklich, also ich würde das Recruiter-Geschäft einfach weiterlaufen lassen und gucken, was wir mit Entwicklern machen, wie ich ein Endkundengeschäft aufbauen kann. Zum Beispiel haben wir dann Entwickler, die sagen, hey, ich mache Backend, ich mache Frontend, ich bin sehr gut mit Datenbanken und ich kann auch ein bisschen UX-Design. Ich habe ein paar Web-Apps gebaut, die super gut funktionieren. Dann gucken wir, okay, ich sage immer, Zutaten sind die Skills, die man hat. Welche unterschiedlichen Gerichte könnten wir aus diesen Zutaten kochen? Und ich brauche ein sexy Gericht. Und ein Gericht, ich spreche dann nicht über Web-App-Entwicklung, Beispiel, oder ich spreche nicht über Backend oder Frontend. Warum? Das ist eine Zutat. Einer, der JavaScript macht, ich bin Senior-JavaScript-Entwickler. Okay, cool. Was ist dein Stundensatz? 90 Euro. Das isoliert ist sehr leicht vergleichbar. Cool, ich suche einen Senior-JavaScript-Entwickler. Was sind eure Stundensätze? Ja, 80, 70, 60. Das ist sehr leicht vergleichbar. Aber wenn ich aus meinen unterschiedlichen Zutaten ein Gericht koche, ein Gericht ist schwieriger vergleichbar. Und wenn es ums Gericht geht, bitte nicht darüber sprechen, ja, ich baue Web-Apps, weil das wäre ja eigentlich ein Gericht. Sondern es ist wichtig, über das Endergebnis zu sprechen. Und das Endergebnis, ich habe jetzt gerade gesagt, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Wenn wir in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind, ist dem Kunden, sind zwei Dinge wichtig. Kosten senken, Umsätze steigern. Wenn du nicht Teil der Lösung bist, bist du Teil des Problems. Ein JavaScript-Entwickler, der mich Geld kostet, ist dann immer per se ein Kostenpunkt. Wenn ich aber sage, Web-App-Entwicklung für diese Firmengröße zu 30% in 30% der Zeit. Das suggeriert, geringere Kosten, weil es schneller geht. Solche Dinge. Das heißt, wir haben mit einem gesagt, MVP-Entwicklung in 14 Tagen. MVP-Entwicklung in 14 Tagen. Das haben wir noch sexier verpackt. KI-Leverage-MVP-Entwicklung. Das ist dann nochmal, das Vehicle, der arbeitet mit KI, kein Wunder, dass er das anbieten kann. Da hat er einen Fixpreis gemacht für, 22.000 noch was Euro. Wenn er jetzt 20 Stunden dran sitzt, hat er einen effektiven Stundensatz von 1.000 Euro. Das heißt, ich gucke, dass ich ein sexy Gericht habe. Das ist immer eine Hypothese, eine Annahme. Ich spreche über dieses sexy Gericht in meiner Außendarstellung, damit ich nicht eine Commodity bin in der Außendarstellung. und sexy Gericht in die Sichtbarkeit bringen. Es geht nicht um so viel Reichweite wie möglich. Da sagen Leute, ja Maron, ich habe nur 5 Likes bekommen. Wenn es die richtigen 5 Likes sind, reicht das schon. Du brauchst nicht, wenn ich jetzt sage Android oder Apple, dann kriege ich 500 Likes. Super. Aber das interessiert keinen. Nobody cares. So, also nicht die Leute, die du ansprechen willst. Das heißt, ich habe ein sexy Gericht, gehe damit in die Sichtbarkeit. Und wichtig, bei der Sichtbarkeit hört es bei den meisten schon auf. Ich habe mit JavaScript-Entwicklern gesprochen. Ich habe einen Java-Blog mit irgendwie 1000 Abonnenten und das ist richtig groß. Und sage ich, cool, wie viele Kunden gewinnst du daraus? Ja, keine. Aus der Sichtbarkeit Termine verwandeln und aus diesen Terminen zahlen zufriedene Kunden. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, konntest du mir folgen? Ergibt das Sinn?
Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich glaube, was ich da jetzt natürlich so, es sind viele Entwickler unter den 1247 Menschen, die ihr gerade...
Ein Drittel?
Ja. Konkurrieren die sich da nicht selber irgendwann, wenn ihr dann so ähnliche Playbooks anwendet? Und es sind ja wahrscheinlich viele Frontend-Entwickler dabei, denen ihr Ähnliches empfiehlt. Oder ist der Markt da groß genug?
Es konkurriert sich nicht, weil das Gericht immer die DNA des Entwicklers hat. Mhm. Also es hat immer die DNA des Entwicklers. Und wenn man nah genug ranzoomt, hat jeder ein Stück weit eine eigene DNA. Das heißt jetzt nicht, dass der eine Franzbrötchen backt und der andere Pizza, also was komplett anderes. Aber wenn du und ich das Gleiche machen würden, wenn du jetzt genau wie ich Defined Influencing machst und darüber sprichst, wirst du andere Menschen anziehen, als ich es tue. Mhm. Das heißt, alleine indem der Founder die Brand ist ein Stück weit, das würde ich auch jedem empfehlen, anstatt sich hinter einem Brandnamen zu verstecken, zieht er ein bestimmtes Klientel an. Und wenn das sogar selbe Typen sind, guckt man, der eine hat dann mehr Projekte im Food-Bereich gemacht, der andere hat mehr Projekte in dem Bereich gemacht. Das heißt, das ist so ein bisschen, es wird immer nochmal den eigenen Schlag bekommen. Und ganz ehrlich, ein Stück weit ist es auch so ein bisschen so, heißt es, ich sollte keine Bäckerei eröffnen, weil es schon Bäckereien gibt. Die Leute wollen ihre Brötchen haben.
Ja.
Die Leute denken dann immer, oh, dann nehme ich das anderen weg. Ich meine, das ist ein riesiger Markt. Das ist ein riesiger Markt. Diese Ängste sind dann immer sehr unbegründet, weil ich sage, hey, der Kuchen ist so groß. So. Und wenn du eine 500.000 machst, das ist hier nicht mal 1%, das ist hier nicht mal 0,1% Market Share. Und du hast Angst, dass du jetzt jemanden ausstechst? So?
Ja, das ist eine unbegründete Angst. Okay. Ja. Wo hast du das meiste Optimierungspotenzial jetzt? Dann bleib mal bei dem Beispiel Entwickler. Ist es das Thema Außendarstellung? Ist es das Thema Stunden hin zum Produkt umbauen oder irgendwie sowas, wie du jetzt beschrieben hast, also so eine fixe Geschichte anbieten, die attraktiv ist für beide Seiten? Auf der Webseite steht auch noch was mit Prozesse und Systeme, also helft dir dann, ist ein großer Pain auch, so Marketing outbound oder nervige Sachen zu optimieren? Was sind so die meisten, wo kann ich das meiste gewinnen sozusagen?
Ja, also Probleme verschwinden nie, sie tauschen sich aus, aber sie kommen in unterschiedliche Reihenfolge. Nicht das erste Problem, sondern ich würde ansetzen, das ist nicht das Problem, weil viele Leute sagen, wenn ich will Sales machen und es funktioniert nicht, dann sage ich, das ist eine Symptomatik und die Wurzel liegt woanders. Die Wurzel liegt daran, dass du nicht sexy positioniert bist. So, das ist halt, du musst dein Angebot wirklich sexy positionieren. So, das muss wirklich gut sein, besonders in der heutigen Zeit. So, da gibt's einen Punkt. Also das erste ist die Positionierung. Wenn man da einen Haken hinter hat, Positionierung und Pricing, ist das schon ein großer Hebel. Das zweite ist Sichtbarkeit und Kundengewinnung. Bei der Kundengewinnung, wie präsentiere ich mein Angebot? So eine Rhetorik und Verhandlungseinmaleins mitzubekommen. Wie mache ich sowas überhaupt? Wie gehe ich in Preisverhandlungen rein? Wie bepreise ich mein Angebot? Und ich als Mr. Anti-Stundensatz, manchmal sage ich Leuten, ey, lass den Stundensatz rein, das ist wichtig. Hä, du bist doch gegen Stundensätze. Ich sage, nein, das ist jetzt ein Unternehmen, ein Konzern, die kennen nur Stundensätze. Wenn du denen sagst, ich rechne ergebnisbasiert ab und ich bin total fancy, dann kommst du nicht mehr in die Vorauswahl, weil der Einkauf das nicht abnimmt. Die brauchen einen Stundensatz. Mhm. Wie mache ich das? Teil das Projekt doch in 4 Milestones auf, weise jeden Milestone Stundenanzahl hin und mach dann den Stundensatz, Reverse Engineering. Dann haben der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ah, okay, krass, ja, okay. Das heißt, wen habe ich vor mir und dann wirklich immer das richtige Angebot auch zu machen und die Angebote richtig zu machen und die Leute richtig zu qualifizieren, richtig ins Angebot zu gehen und das auch immer individuell. Wenn ich ein 250.000 Euro IT-Projekt habe, kann ich nicht davon ausgehen, ja, ich qualifiziere den, dann schließe ich den ab. Nein, da hast du teilweise 8-12 Wochen lange Sales-Zyklen. Da musst du teilweise noch länger. Das heißt, das zweite ist dann wirklich Angebot und Pricing, diese Kommunikation, da hast du Massivhebel. Wenn ich diese beiden Dinge geknackt habe, ich habe ein gutes Angebot, das funktioniert und ich kann planbar Kunden gewinnen, dann habe ich mein Gaspedal gefunden. Dann haben sich diese Probleme verschwunden, dann kommt das nächste Problem, Fulfillment. dann bin ich bei Prozessen und Systemen. Das heißt, dann würde ich mich darum kümmern, dass ich sage, wie kann ich das Fulfillment systematisieren oder wie kann ich mir Zeit zurückkaufen? Und da machen auch viele den Fehler, sie sagen, ich brauche einen zweiten Senior-Entwickler. Dann sage ich, cool, du hast gerade ein Krankenhaus, du bist der Chefarzt und du stellst gerade einen zweiten Chefarzt ein. Obwohl du hast noch keine Empfangsdame, du hast noch keinen Pfleger, du hast dein ganzes Team noch nicht eingestellt. Warum holst du dir jemanden für einen 200-Euro-die-Stunde-Task, wenn du noch selber 20-Euro-die-Stunde-Tasks machst und deine Buchhaltung selber machst und dein Backoffice selber machst und vielleicht noch zu Hause selber putzt? Kein Problem damit, wenn dir das Putzen Spaß macht und du damit deinen Kopf frei bekommst, dann behalt das bei, aber dann gibt dir das was. Aber ich gucke erstmal, dass ich 10 und 20 Euro Tasks zurückkaufe, bevor du mit deinem Senior-Entwickler anfängst. Und viele sind dann überrascht, dass sie in den ersten 4 bis 8 Wochen teilweise 10 bis 20 Stunden in der Woche zurückgekauft bekommen durch das System dann. Und sagen dann, krass, so, entweder du fakturierst die Stunden dann wieder und verdienst mehr Geld oder du sagst ganz ehrlich, ja, wieder Zeit für Sport und. Oder die Zeit nutzt du, wenn jemand wachsen will, nehmen wir mal die Zeit, die wir freigekauft haben und nutzen die, um dann weiterhin am Unternehmen zu arbeiten. Und dann habe ich Prozesse, Systeme gebaut. Also bei einem Prozess oder bei einer Sache, die vorliegt, geht man immer folgendermaßen vor. Ich gehe mal durch 3 Filter rein. Das eine ist, brauche ich das überhaupt? Kann ich das nicht eliminieren? Warum mache ich das überhaupt? Muss ich das immer noch mal da in der Drive ablegen? Guckt sich das überhaupt jemand an oder kann ich das Video nicht direkt hochladen? So, also kann ich es, das ist so ein bisschen aus dem Lean-Management. Also braucht es das überhaupt? Dann, wenn es das braucht, kann ich es automatisieren? Und da bei vielen Dingen, wenn man sich mal wirklich hinsetzt, 1-2 Stunden und fokussiert darüber recherchiert, kann ich es automatisieren, sehr viel lässt sich automatisieren. Dann erst kann ich es delegieren. Und wenn ich es delegieren kann, dann habe ich meinen Prozess schon optimiert und dann gehe ich ins Hiring und ins Leadership. Hiring und Leadership ist dann wirklich, mein Aktionsradius für potenzielle Mitarbeiter ist viel größer, wenn ich mal nach dem 80-20-Prinzip die gängigsten Prozesse mal bei mir dokumentiert habe. Und das ist auch so eine neue Denke, in die so ein Selbstständiger reinkommen muss. Das macht süchtig, Vorsicht, wenn du anfängst, Dinge zu dokumentieren und merkst, du gibst das Leuten, die können das ausführen, macht das süchtig, aber dann kann ich auch einen Junior oder eine Mid-Level-Person reinholen, die recht gute Leitplanken hat, wie bestimmte Dinge funktionieren. Und dann kann ich das aufbauen. Aber das ist so der Vierklang. Positionierung, Sichtbarkeit, Lead-Gen und Sales, Prozesse, Systeme und Hiring und Leadership. Und wenn diese 4 Dinge im Einklang miteinander sind, schaffe ich es, von dem 10.000-Euro-Freelancer zu einem Unternehmer zu werden. Und wenn ich diese 4 Dinge beherrsche, hält es auch die Last von 100.000 Euro im Monat, 150.000 Euro im Monat aus. Dann, wenn man weitermacht, kommt man in so eine Ebene, wo Leadership noch wichtiger wird und dann hat man andere wieder Challenges. Aber das ist für die wenigsten unserer Kunden relevant.
Das kommt dann auch nach den 12 Monaten. Also das, was du jetzt alles beschrieben hast, das ist ja jetzt nicht so mal erledigt, sondern das brauche ich schon eine Weile dafür.
Ja.
Da bin ich dann die 12 Monate dran sozusagen.
Also wenn du bei allen 4 Punkten durch bist nach 12 Monaten, bist du gut in der Zeit. Da auch wieder Expectation Setting. Leute sagen dann immer, ja, krieg ich das in 3 Monaten. Unabhängig, was dir jemand im Marketing verspricht. Die C-Klasse, die du bei Mercedes auf einem Plakat siehst, da steht ab 27.000 Euro. Das ist ein AMG-Modell für 90.000 Euro. Das ist Marketing. Das heißt, bei uns merken wir, die Positionierung fliegt richtig in der Regel ab Monat 6 bis 7. Weil das viel Iteration auch ist. Das ist nicht, das ist die fertige Positionierung, geh raus. Keiner wird dir das perfekte Produkt erzählen können, außer dein Zielkunde. Und das ist dann ein bisschen iterativ, das ist wie aus der Softwareentwicklung.
Ja.
Genau.
Ah, verstehe. Du hast jetzt so grob vorhin, hast du auch eure eigenen Umsätze dann angesprochen, hast du auch, glaube ich, gesagt, was so dieser Retainer kostet, 1.000 bis 2.000 Euro. Und das war's dann sozusagen und damit machst du selber dann Millionen Umsatz in der Firma im Jahr.
Ja, also wir sind dieses Jahr werden wir so bei knapp 3 Millionen landen. Millionen Umsatz, genau. Letztes Jahr haben wir die gleichen Umsätze gemacht, sogar ein bisschen weniger als dieses Jahr. Jetzt sind wir 7 Leute, knapp 3 Millionen Umsatz. Genau, das ist so die Umsätze, die wir gerade fahren.
Ich habe dir im Vorgespräch erzählt, ich hatte die Stefanie hier mal zu Gast, das verlinke ich auch, die nimmt eine prozentuale für was Ähnliches, würde ich jetzt mal sagen, ganz grob, aber es ist schon ein bisschen was anderes, nimmt einen prozentualen Anteil. Das heißt auch, bei dir ist der fix und ich kann mit dem kalkulieren, da kommt nichts mehr dazu sozusagen.
Genau, fix. Ich kann mit dem kalkulieren, da kommt nichts mehr, genau.
Okay. Und die Events, was du angesprochen hast, das frage ich jetzt noch kurz, da treffe ich mich dann mit anderen Unternehmern vor Ort irgendwo? Macht ihr das regelmäßig? Frankfurt, Hamburg, das München? Das
regelmäßig in Hamburg, da bin ich am Start, da sind die Berater am Start, da treffen wir unsere Kunden alle persönlich und dann gibt es Vorträge, haben wir Guest-Speaker und genau.
Cool. Ah ja, super. Du, jetzt haben wir viel da über das eigentliche Produkt gesprochen. Ja. Jetzt interessiert mich natürlich, wie du dich da selber vermarktest. Da gibt es ja auch ganz viele Dinge, wo man dich finden kann. Social Media, du hast den Newsletter angesprochen. Fangen wir mal kurz vorne an. Wo hast du denn das ja immer als heute? Ist wahrscheinlich für dich einfacher. Du hast eine gewisse Reichweite, du hast Social Proof, du hast was vorzuweisen und man nimmt dir das, glaube ich, auch ab, was du auf jeden Fall erzählst. So was auf der Webseite sieht ja auch sehr professionell aus. Aber wo hast du die ersten 100 Kunden damals gewonnen? Wie hast du die überzeugt bekommen?
Am Anfang war das wirklich eiskaltes Outbounding. Also wirklich die Leute eiskalt angeschrieben auf LinkedIn. Hey, guck mal, ich mache sowas, hast du nicht Bock, dass wir sprechen? Und als ich gemerkt habe, dass das validiert ist, gemerkt habe, welche Messages gut funktionieren, dann habe ich die Messages, die am besten funktionieren, genommen als Grundlage, als Ausgangslage für meine Werbeanzeigen. Und habe dann zum ersten Mal Werbeanzeigen geschaltet. Das war Ende 2020, glaube ich, war das. Oder war das 20? Ja, doch. Und da waren wir auf YouTube über Werbeanzeigen. Und ich erinnere mich noch genau, ich habe mit einem guten Freund gebrainstormt, was für Werbeanzeigen wir machen könnten. Und dann, weil die bisher haben nicht so gut funktioniert, dann meinte er, ja, was verdient denn so ein Freelancer im Durchschnitt? Ich meinte, ja, es gibt welche 50 Euro die Stunde nehmen, 100 Euro die Stunde. Da meinte er, was war so bei dir? Da meinte ich, ja, ich hatte schon regelmäßig Projekte, wo ich so 250 Euro. Er meinte, nee, was war mal so dein höchster Stundensatz? Da meinte ich, ich hatte mal Projekte, wo ich effektiven Stundensatz von 500 Euro hatte. Da meinte er, sowas brauchen wir. Und dann war meine Werbeanzeige 500 Euro pro Stunde als Freelancer. Leute halten mich für einen Spinner, wenn ich ihnen erzähle, dass das mein Stundensatz als UX-Freelance-Designer war. Mit der üblichen Methode, und dann, das war der Anfang der Werbeanzeige, und die hat so gut funktioniert, dass wir dann die nächsten Tage und Wochen wirklich jeden Tag 3-4 Termine mit Interessenten im Kalender hatten. Und ich konnte jeden dritten oder vierten abschließen zu einer Zusammenarbeit. Und dann hat das so richtig, richtig angefangen, ja. So, dann war die.
Und Kaltakquise outbound machst du heute gar nicht mehr, weil alles inbound kommt.
Also wir haben schon so 500 Euro am Tag Adspend, also wir sind so bei 15.000 Euro, die wir so spenden, Stand jetzt. Wir hatten auch mal Monate, wo wir länger machen, wo wir mehr Budget hatten. Wir schreiben und telefonieren meistens die warmen Leute aus den Ads an. Inbound kommt immer mal wieder über YouTube-Videos, über meinen Kanal, über mein LinkedIn. Und genau, das sind so die beiden Hauptkanäle eigentlich.
Okay, du bist ja auf Social Media auch sehr aktiv, ne? Du hast bei Instagram hast du, glaube ich, Instagram ist größer wie TikTok.
Ja.
LinkedIn ist, glaube ich, wie war das mal dazwischen irgendwie? Ich habe die Zahlen, habe ich mir
LinkedIn habe ich knapp 14.000, Instagram habe ich über 40.000.
TikTok ist weniger wie Instagram, ne?
Ja, TikTok ist einfach nur so ein Recycle-Kanal für uns, wo ich das auch einfach poste. Das
da postest du es, genau. Aber da hast du hier ein Video, das verlinke ich auf jeden Fall auch. Ja. Wie hieß das, die Überschrift war, glaube ich, in die Hook war in 3 Jahren zur Rente oder so. Was? Da hast du über 1 Million.
In 3 Jahren in Rente gehen kann.
Ja, genau, warum, genau. Und das hat scheinbar sehr gut funktioniert, da hast du über 1 Million Views generiert. Also Glückwunsch dazu, hat es auf Instagram auch so funktioniert?
Ich weiß gar nicht, ob es auf Instagram so funktioniert hat, aber es auf YouTube auch so funktioniert. Und das Witzige wäre, wenn eine Neuauflage ein Jahr später gemacht wurde, wo ich gesagt habe, warum ich in 2 Jahren in Rente gehen kann, das hat auch wieder so ähnlich funktioniert.
Okay, und kannst du da dann sehen, also würde mich jetzt mal interessieren, kommen darüber Interessenten dann auch wirklich rein oder ist das verschwindend gering? Und wie wäre das Verhältnis von YouTube zu TikTok? Also ist es bei TikTok, bleibt da dann wirklich was hängen, sage ich jetzt mal? Oder ist das, die Leute durch und klicken nicht out?
Bei TikTok ist es eher Beifang. Wenn ich jetzt nochmal TikTok denken müsste und da Ressourcen drauf anwenden würde, würde ich es eher als Employer Branding und als Nachwuchskanal sehen. Okay. So, das ist dann eher so mein Ding. Ich glaube, das kann man auch rocken, aber bei mir funktioniert halt Instagram sehr gut, das nutze ich eher. Instagram ist sehr aktiv. Also für Social Media muss man unterteilen. Erst einmal, es gibt Longform und nicht Longform, Shortform, sondern es gibt Evergreen und Social Media. YouTube, Podcasts und Evergreens. Leute, ein gutes YouTube-Video wird immer wieder gefunden. Keeps on giving, das wächst konstant. Ein virales Ding auf Instagram ist 2 Wochen viral, dann ist es wieder abgeklungen. Oder auf LinkedIn oder auf TikTok. So. Das heißt, es hat immer so eine Halbwertszeit. Das sind so die Unterschiede. Wenn ich jetzt nochmal aushole, warum mache ich Content eigentlich um? Content hat ein Ziel. Das sollte immer ein Ziel haben. Dieses, warum ich in 3 Jahren in Rente gehen kann, hat so viele Views, weil das ein Thema ist, was jeden angeht. Es ist nicht unbedingt der zielführendste Inhalt. Da wieder der Unterschied zwischen Reichweite und richtiger Reichweite. Mhm. Wenn ich einen Clip habe, wo ich sage, hey, die gängigsten Dinge, auf die ein ITler stößt, wenn er bei 10.000 Euro gelandet ist, wird das viel weniger Views haben. Mhm. Aber das sind die richtigen Views, die ich möchte. Und da erkennt man auch in meinem Instagram, dass ich vor ein paar Monaten geswitcht bin von allgemeinen Themen über Beziehungen, über das, zu fachspezifischeren Themen. Weil die Metrik ist nicht Reichweite, die Metrik ist eigentlich Revenue pro Impression.
Mhm.
Und darauf sollte man optimieren. So, und wenn du beides kombinieren kannst, und wie kannst du es kombinieren? Die beste Kombination, die aktuell funktioniert, das machen auch viele mit unseren Kunden, wenn man fachliche Inhalte mit einem Entertainment-Aspekt kombiniert. Weil keiner geht auf Instagram oder auf TikTok, um zu sagen, ich lerne jetzt was. Jeder geht, um sich irgendwie berieseln zu lassen, um sich unterhalten zu lassen. Und wenn du dein Learning in eine Unterhaltung verpacken kannst, deswegen mache ich diese Roleplays, der 20k im Jahr Freelancer und der 250k im Jahr. Und das heißt, man muss immer gucken, wie ich das in ein unterhaltsames Shortformat packen kann. Und die Long, und darüber komme ich idealerweise auf den Feed von jemandem. Und wenn das gut genug ist, sagt jemand, oh cool, ich will mehr von dieser Person. Und dann solltest du immer eine Adresse haben, wo jemand mehr über dich erfahren kann, sei es Podcast, sei es YouTube. Warum? Longform-Formate, je länger ich im Ohr oder in den Augen eines Zuschauers bin, desto höher ist die Batterie, die aufgeladen wird. Mhm. Und die Batterie braucht eine gewisse Ladezeit, bis eine Transaktion stattfinden kann. Je größer die Transaktion, desto höher die Spannung in der Batterie. Das heißt, wenn ich sage, ich verkaufe einen 99-Euro PDF, dann reicht teilweise eine Podcast-Folge. Dann sagt man, oh cool, ich hole mir das PDF. Wenn ich ein fünfstelliges Offer habe, dann muss ich ziemlich lange laden. Und deswegen sind Podcasts so kraftvoll, weil du bist im Kopf der Leute und das hören sich Leute 90 Minuten an, während sie zu Hause sauber machen oder Essen kochen oder whatever. Und das hat nochmal, das lädt die Vertrauensbatterie anders auf, als mal ein Reel von jemandem gesehen zu haben. Das habe ich sehr ausgeholt, aber das ist jetzt so mal so ein kleines Einmaleins so.
Ja, da erinnerst du mich, ich muss noch eine Folge aufnehmen für einen Gastauftritt. Da geht es ums Thema Vertrauensbatterie, weil ich finde, es ist ein sehr geiles Konzept von Tobi Lüttke kommt. Das ist eigentlich von Shopify ursprünglich, oder? Weiß nicht, ob du das daher kennst.
Nee,
da geht es ein bisschen darum, wie man Menschen vertraut.
Mhm.
Die haben das in ihrem Leadership-Team, dass du eben mit einem neuen Hire bei 50% anfängst und dann, je nach, dass du halt dann mit Leuten jahrelang zusammenarbeitest, dann bist du irgendwann bei 99, dann kannst du dir auch mal einen Blödsinn erlauben. Hingegen, wenn du Blödsinn baust und unter 50 fällst, also die Theorie ist ja dann auch, dass du, ich glaube, du brauchst 5-mal länger, um Vertrauen aufzubauen, wie es zu verlieren. Ne?
Spannend.
Und da kannst du mal nach Trust Batteries suchen, das ist genau das Konzept eigentlich. Und ich habe mal einen Vortrag dazu gemacht, auch wie man Menschen vertrauen, aber auch Maschinen, also ging es ein bisschen so um Cloud-Themen auch. Und daher kommt jetzt das, da mache ich so 10 Minuten Knowledge bei zu dem Thema. Aber ja, das trifft es total. Also deswegen mache ich auch ein bisschen den Podcast, ne? Weil mein Geschäft auch eher so Vertrauen ist, glaube ich. Und dann kannst du Vertrauen aufbauen und dann macht mir natürlich aber auch Spaß. Und aber das ist voll cool, dass du das so aussiehst. Und dass du das so, also ja, wenn du dass du das so anwendest. Weil es ist, glaube ich, exakt das. Und habe aber so noch nie drüber nachgedacht. Das sagt mir wieder, ich muss eigentlich viel mehr auf Social Media machen.
Ja. Also wir können da auch, also ich liebe dieses Konzept der Vertrauensbatterie, weil es ist so einfach verständlich.
Ja.
Und ich sage dann immer, es gibt auch drei unterschiedliche Arten von Ladesäulen.
Ja, ja.
Digitaler Content ist die normale Ladesäule, das hat zum Beispiel jetzt ein Blitzzeichen drauf.
Ja.
Dann habe ich die zweite Ladesäule, das ist offline.
Mhm.
Ein Gespräch mit dir eine halbe Stunde offline würde mehr Vertrauen aufbauen, als wenn wir uns hier 2 Stunden unterhalten.
Das ist richtig, ja.
Weil deswegen über Events und so, wenn Leute da welche kennenlernen, entsteht teilweise schneller ein Auftrag, als wenn jemand deinen Podcast gehört hat. So. Mhm. Und die dritte, die stärkste Ladesäule, das hat 3 Blitze drauf, ist Empfehlung. Gehst in ein Restaurant, was mit 3,4 Sterne bewertet ist, wenn dein bester Freund sagt, ey, geh da hin, die haben die beste Pizza. So. Und das heißt, wenn man jetzt dieses Konzept hat und dann noch hat, okay, wie groß ist die Batterie, ist je nachdem wie das Pricing, dann, und auch es geht um das richtige Aufladen, ne? Wenn jemand mir zuhört dabei, wie ich irgendwas erzähle, was null relevant ist, lade ich das nicht auf. Das heißt, da gibt es immer ein Vertrauensdreieck. Das eine ist Kompetenz, die eine Spitze. Also sein Inhalt muss Kompetenz kommunizieren. Das zweite ist Zuversicht. Was ist der Unterschied zwischen Kompetenz und Zuversicht? Bei Zuversicht ist es, kann ich mich mit den Kunden, für die diese Person arbeitet, identifizieren? Bin ich zuversichtlich, dass auch für mich klappt?
Mhm.
Und das dritte ist dann Sympathie. Wir kaufen nicht von Leuten, die wir unsympathisch finden. Das hat man gemerkt, als sich die Leute angefangen haben, Sticker auf ihren Tesla zu kleben. Als Elon in Amerika dann Right-Wing geworden ist. Ja. I bought this car before Elon went, bla bla bla. Weil Sympathie meine ganz wichtige Rolle ist. Und das sind halt so, also jetzt um das komplette Konzept zusammenzubringen, denke immer beim Content an die Zuschauer, auf welche Zacke des Dreiecks zahlt das ein. Es können auch mehrere gleichzeitig sein. Und welches Medium? Ist es dann digital? Ist es offline? Oder ist es dann, dass du jemanden fragst, hey, wenn du jemanden kennst, für den das in Frage kommen könnte, empfehle mich doch gerne mal.
Da habe ich jetzt noch zwei kurz Fragen und Anmerkungen dazu. Natürlich, ich hatte neulich ein SaaS-Unternehmen aus Österreich, die machen so eine Software für Physiotherapeuten. Und die haben 70% weiter Empfehlungsrate. Also bestehen Physiotherapeut nutzt die Software und dann empfehlen die es weiter. Und die kriegen eine Belohnung. Hast du denn, wenn jetzt ich bei dir jetzt wäre und ich würde das weiterempfehlen an jemand anders, kriege ich dann auch was? Oder machen die Leute das einfach so?
Okay. Also die meisten machen das einfach so, aber du kriegst, wir haben auch so ein Programm, wo die Leute auch was bekommen.
Und siehst du, dass das, also lohnt sich das? Kommen da viele drüber rein, so Referrals, oder ist das, machen die Leute einfach nicht aktiv?
Wir haben immer mal wieder über Referrals Empfehlungen tatsächlich, aber es ist jetzt nicht Hauptkanal. Genau. Okay. Aber das ist halt natürlich auch eine spannende Sache, dass man das nochmal wirklich stärker vielleicht incentivieren sollte.
Ja. Du hast jetzt angesprochen, so ein bisschen die letzten 5 Minuten haben wir über Vertrauen und Social Media und sowas gehabt. Wie viel Zeit in der Woche wendest du dafür auf, Content zu produzieren? Ungefähr?
4 Stunden in der Woche und ein Shooting einmal im Monat.
Okay.
Einen Tag.
Hätte ich jetzt fast sogar mehr gedacht, so, weil du bist ja schon viel, was du machst. Ne? Was ist?
Ja, ist alles sehr, also ich habe da sehr gute Prozesse und Systeme. Also der eine Prozess ist zum Beispiel, ich mache mir immer Gedanken über ein Longform-Video. So auf meinem YouTube-Kanal habe ich ja wirklich Deep Dives, Longforms, 30, 40, 50 Minuten. Wenn ich das fertig habe, kommt meine Copywriterin, transkribiert das Longform-Video und macht daraus erstmal 7 LinkedIn-Posts für alle 7 Folgetage, nachdem das gepostet wurde. Immer mit irgendeinem Learning, irgendetwas, was sie dann aus dem Video hat. Teilweise verlinken diese Posts zurück aufs Video, teilweise nicht. Das heißt, das ist der eine Prozess. Der andere Prozess ist, ich habe hier einen Tag Shooting, wo der Videograf hier ist und wir shooten 40, 50, 60 Reels. Die schneidet er alle und postet dann alle. Das heißt, das ist für mich dann ein Tag und dann ist aus dem Kopf Wisch und weg. So.
Und vorbereitet hast du die dann vorher? Machst du dir Notizen, diktierst du die irgendwo rein oder ist da vieles so...
Wir haben eine Docs, wo wir so durchgehen und dann gehen wir dann durch die unterschiedlichen Formate, die wir dann probieren. Und meistens ist dann immer nur die Intro, der erste Satz und der Rest ist dann mal Freestyle.
Ja, das macht natürlich total Sinn, da hast du recht. Also dann machst du einen Tag, wo du dann so viel produzierst und ziehst du dich dann um und so, dass das verschieden aussieht.
Genau. Haben wir unterschiedliche Outfits und dann haben wir gerade eine Taktung, dass wir jeden Tag immer ein Reel posten. Ich kann mir vorstellen, dass ich das bald mal auf jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag mache. Genau, aber da könnte noch so viel mehr gehen. Ich hatte auch schon ein 4-5-köpfiges Marketing-Team und jetzt habe ich einen größeren Output teilweise mit einer Werkstudentin, einer Freelance-Copywriterin und einem Freelance-Videografen.
Warum? Mehr Automatisierung, mehr KI oder besserer Prozess? Mischung aus allem.
Wenn dein Ziel Wachstum ist, bläst du dich auf. Ich habe das Marketing-Team in eine Phase eingestellt, wo ich gesagt habe, mehr Mitarbeiter und wow, cool. Und wenn du Mitarbeiter hirest und dann schauen willst, was sie machen können, ist es falsch herum. Du musst Dinge haben, die du aktuell machst, wo du Prozesse für hast, die du validiert hast und dann Leute drauf holen, die das ausführen. Besonders, wenn man unter 10 Mitarbeiter ist. Das heißt, das sind einmal, ich habe mehr Klarheit, was ich möchte und was nicht. Und die Freelancer, mit denen ich arbeite, sind halt extrem gut. Deswegen glaube ich auch, the future is freelance. Also die haben einen krassen Output. Und damals waren das auch immer 1-2 juniorigere Leute. Und ich sage immer, ein Senior auf Teilzeit hat einen größeren Output als ein Junior auf Vollzeit. Und kostet dich teilweise das Gleiche. Und nicht, dass er ähnlichen Output hat auf Teilzeit. Also wenn ich einen Senior-Entwickler habe, der 20 Stunden die Woche arbeitet, hat er einen viel höheren Output als ein Junior, der 40 Stunden arbeitet. Und der kostet vielleicht das Gleiche wie der Junior Vollzeit oder vielleicht ein bisschen mehr. Das ist so ein bisschen auch eine Sache, die ich gelernt habe. Und ich glaube aber auch, KI spielt eine Rolle. Also eine Mischung aus Team und KI.
Okay. Vielleicht musst du mir die mal vorstellen, weil da habe ich auch Nachholbedarf auf jeden Fall, was Copywriting und Wiederverwenden hier von Social Media betrifft. Waren die selber bei dir im Coaching oder wo hast du die kennengelernt?
Ich habe die über Connections kennengelernt.
Okay.
War nicht im Coaching, aber zum Beispiel unsere ganze Website und unser ganzes Branding und die Decks im Hintergrund wurde von jemandem bei uns gemacht, der im Coaching war.
Ja, die sehen auf jeden Fall auch sehr cool aus, muss ich sagen. Ja. Ja, super. Also da habe ich jetzt noch Fragen dazu, zu deinem Thema. Das haben wir jetzt ja echt alles abgedeckt. Ich hatte mir eine Frage aufgeschrieben. Es gibt ja viele, die sowas versprechen. Zu mehr Geld mit weniger Stunden, mehr Freiheit und bla bla bla. Du hast davon, glaube sehr vieles jetzt schon indirekt beantwortet, wie du dich da unterscheidest. und wieso die Leute dir vertrauen sollen. Wie wichtig ist der Social Proof, den du auf deiner Webseite hast, also von Menschen, die schon teilgehen? Da gibt es ein paar Videos von dem Webflow-Designer, von dem Architekturfotograf, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Es geht nicht nur um Digitalberufe, ja. So, sondern es ist ein Fotograf, der ist ja heute auch viel digital, aber auch analog.
Ja.
Wie wichtig ist das? Und ist das das, was dich unterscheidet dann von so anderen Blog-Angeboten?
Also, Social Proof ist wichtig. Die Sache ist halt, die Social Proof hat das Ziel, Vertrauen zu erzeugen. Wenn alle den gleichen Social Proof haben, dann wirkt das halt nicht mehr so viel. Das heißt, gerade heutzutage sind die Leute gewiefter, sind die Leute schlauer, sind die Leute smarter, dann ist nicht jedes Testimonial echt und. Das heißt, Social Proof ist zwar wichtig, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die dann kommen und wieder gehen. Und es gibt es jetzt schon seit 6 Jahren. Und ich habe teilweise Gespräche mit Leuten, die uns seit 4 Jahren kannten und sagen, ey, euch gibt's immer noch und jetzt würde ich kaufen.
Jetzt mache ich. Echt?
Jetzt mache ich, ja. Weil ihr erzählt immer noch das Gleiche wie vor 4 Jahren und du bist nicht jeden 3 Monate machst du was komplett anderes wie so viele andere. Aber ich glaube auch, dass Menschen nicht auf den Kopf gefallen sind. Menschen spüren, ob irgendwo Substanz hinter ist oder nicht. Zum Beispiel, ich könnte jetzt auf LinkedIn gehen und wahrscheinlich haben uns 2-3 Leute in Links in Posts verlinkt, um die ich nicht gebeten habe, weil es Kunden von uns sind. Oder wenn man auf unserem Event ist, merkt man, dass die Energie und das Ding ist halt anders und nicht irgendwie jeder ist da total irgendwie, wer hat hier den längsten, wer verdient am meisten, sondern ich glaube, Unternehmertum hat ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung auch zu tun, ganz viel mit den eigenen Themen und wie wir uns unterscheiden. Wir versuchen, das ganzheitlich zu denken. Ich bin auch weg von diesem Trip höher, weiter, schneller und ich muss jetzt irgendwie 10 Millionen Unternehmen aufbauen. Ich dachte damals, wenn ich Wachstum anstrebe, dann wächst die Firma gut, aber als ich Wachstum angestrebt habe, hat sich die Firma aufgebläht. Wenn ich jetzt Kundenergebnisse und Qualität anstrebe, dann wächst die Firma von alleine. So, ich hatte dieses Jahr gar nicht super viel Wachstum auf der Agenda, aber wir haben wirklich geile Kundenergebnisse. Wir haben auch echt tolle Kunden, dafür bin ich sehr dankbar. Und wir sind, wahrscheinlich wird das beste Jahr. Obwohl so viele Leute und Mitstreiter von uns Herausforderungen gerade haben. Und wirklich die Leute, die es so lange wie wir am Markt gibt, kann ich an einer Hand abzählen. Also da gibt es nicht super viele. Das heißt, ich würde immer den Leuten empfehlen, macht euch selber ein Bild, seid kritisch, hinterfragt die Dinge, guckt, wie das aussieht. Ja, und dann würde ich mich da so informieren. Aber das ist so ein bisschen, Social Proof haben wir auch mass. Wir haben hunderte Interviews und Testimonials und. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ich glaube schon, dass es für Vertrauen sorgt, aber ich glaube, es ist eher ein Gefühl, was man hat.
Ja. Also wenn jetzt jemand zuhört, dann entweder aus YouTube folgen oder den Newsletter abonnieren, irgendwie dich kennenlernen und dann kann man ja weitermachen. Ja, 2-3 Sätze würde ich gerne zum Firmensetup, bevor wir noch ein bisschen Bootstrapping machen. So, ja. Du hast die GmbH, du hast eine Holding drüber, hast du erzählt, das hast du von Anfang an gemacht. Du bist der einzige Geschäftsführer, ne? Arbeitet in Hamburg im Office oder remote oder wie ist das?
Hamburg, wir haben hier ein Office direkt am Baumwall bei der Elfi.
Und hast du auch Leute, wo remote arbeiten, die Freelancer wahrscheinlich und der Rest kommt ins Office?
Der Rest haben wir ein hybrides Arbeitsmodell. Donnerstag ist Homeoffice, Rest hier im Office.
Und suchst du gerade dann neue Menschen? Du hast jetzt erzählt, ja, du hast eher abgebaut, dann wahrscheinlich nicht.
Ja,
ist Claude und ChatGPT.
Doch, wir suchen neue Menschen. Wir suchen immer wieder Account Manager, die Leute, die unsere Kunden betreuen. Also wenn jemand jetzt zuhört und da Bock drauf hat, kann er sich gerne bewerben. Läuft ihr durch eine Ausbildung bei uns, werdet ihr wirklich geonboardet und. Ich suche einen starken Editor. Weil alleine das, was wir jetzt gerade machen, wahrscheinlich machst du ein paar Clips, aber ich würde das am liebsten einen Editor geben und sagen, hey,
ja, ich auch.
Also wirklich jemand, der Short- und Longform denken kann und richtig gut editieren kann. Und schaut einfach immer auf der Website vorbei für die weiteren offenen Jobs, die wir haben, dann sind wir offen.
Deine Firma ist jetzt ja kein klassischer Investment Case. Du hast jetzt auch schon ein bisschen gesagt, wo du eigentlich hin willst, dass nicht unbedingt Wachstum oder unendliches Wachstum das Ziel ist, dann, ich glaube jetzt so in so einem Fall wie bei dir, da hängt auch vieles an dir als Person, weil eben auch Personenbrand irgendwie drumherum gebaut hast. Das heißt, es ist eher kein Investment-Case für jemand und du kannst wahrscheinlich das auch schwer mal verkaufen. Willst du das dein Leben lang machen? Was ist so gerade dein Blick da drauf auf das Thema?
Gute Dinge, die du da gerade eingebracht hast. Ich dachte immer so darüber nach, bis ich gemerkt habe, also Investment Cases ist ja immer, jemand muss die Firma angucken und sagen, hey, das ist ein undervalued Asset, was uns mehr Geld bringen würde, als wir dafür ausgeben würden. Und ich versuche gerade mehr Avatare in die Brand reinzubringen um das ein bisschen mehr von meinem Gesicht zu trennen.
Mhm. Gar nicht so einfach, oder?
Ja, ist nicht einfach, aber nicht unmöglich, so. Das ist das eine. Und ich kann mir vorstellen, was wäre das für ein Investment Case? Leute, die sich einen Zielgruppenbesitz für Freelancer aufbauen wollen und nicht bei Null starten wollen. So. Beispiele, also Software, die nur auf Freelancer abzielen.
Mhm.
Und da stark am Wachsen sind und sagen, hey, wenn ich mir jetzt eine Brand aufbauen müsste, wenn wir jetzt eine Brand aufbauen müssen von Null auf über 2-3 Millionen Impressions im Monat auf Freelancer, wird uns das 5 Jahre dauern und so viel Geld kosten. Warum kaufe ich nicht eine Brand, die bereits dort ist? Und dann kann man ja immer noch sagen, ja, super, bringt uns ja nichts ohne Marwan. Warum involvieren wir nicht Marwan für 1-2 Jahre dahin mit festen KPIs, die festgelegt sind, und plötzlich habe ich einen Investment Case.
Mhm.
So. Und sagt, wenn man noch einen Fade-Out-Plan und das so und so. Das heißt, da habe ich das schon mal so ein bisschen durchgedacht und auch mit unseren aktuellen Zahlen und so. Wir wären schon im mittleren 7-stelligen Bereich dann für sowas, so unteren, mittleren 7-stelligen Bereich. Das wäre halt ein Case. Stand jetzt ist es nicht meine Absicht und das würde ich auch nicht machen so, aber mein Ziel für die Final Freelancing ist, ich habe einfach Bock, das Ding zu bauen. Das macht mir einfach Spaß. Ich bin gerade operativ auch voll involviert, aber das einfach nach und nach zu bauen, weil jede Mauer, gegen die ich stoße, zeigt mir einen Skill, den ich noch nicht beherrsche. Und die letzte Mauer, auf die ich gestoßen bin, war ganz stark der Skill Leadership. Und den habe ich jetzt ansatzweise, sich so eine souveräne Leadership-Klaviatur herauszukristallisieren, dass du mal wirklich ein paar gute Leute in der Führung langfristig aufbauen kannst, dass du Dinge abgeben kannst, dass du Leuten wirklich vertrauen kannst, raus aus dem Mikromanagement kommen kannst. Und das hätte ich nie gelernt, wenn ich diese Firma nicht hätte. Und jetzt kommen immer so die nächsten Dinge, also die nächsten Sachen, die du kommst, die man immer lernt. Und mein Ziel ist es, idealerweise irgendwann 1 Million Freelancer-Impacte zu haben. Weil ich glaube, dass die Freelancer von heute die Unternehmer von morgen sind. Und ich glaube, Unternehmer treiben Wohlstand und Innovation in eine Nation. Und das ist etwas, was wir in Deutschland und Europa mehr denn je brauchen. Und wir haben super viele smarte und talentierte Köpfe. Und ich selber war sozusagen in der Unterschicht und habe mich hochgearbeitet. Es braucht 4 bis 6 Generationen, damit jemand aus einer sozialen Schicht ausbricht in Deutschland. Das ist immer noch so versteift. Also Akademikerfamilien bleiben Akademiker, Arbeiterfamilien bleiben Arbeiter. Das ist sehr schwer, sich da rauszu. Selbstständigkeit hat die höchste soziale Durchlässigkeit. Nur bei Selbstständigen hast du die Ausnahme, dass innerhalb von einer Generation sich jemand... Ich habe so viele Kunden, die sagen, Marwan, ich hatte humble beginnings, wir hatten nicht viel. Jetzt verdiene ich irgendwie mehrfach 6-stellig und das ist krass. Und das treibt mich so an. Und genauso war meine Story. Ich hätte mir nie ausmalen können, eine Company zu haben, so zu leben, dass mir so, ich hab schon ein gutes Leben. Ich bin jetzt nicht, ne, komplett abgedingt, aber ich habe ein gutes Leben. So. Und das hätte ich mir nie erträumen lassen und die Selbstständigkeit hat das möglich gemacht. Und die macht das für so viele andere Leute möglich. Und das ist meine Vision mit der Final Freelancing, dass ich, wenn es in 10, 20 Jahren irgendeine große Company gibt, dass ich sage, oh, damals war der Freelancer, war mal bei der Final Freelancing. Das ist so das, wofür wir antreten.
Gibst du das dann auch weiter jetzt? Also das ist eine blöde Frage, aber du hast jetzt hier viel auf YouTube, auf Instagram und so weiter. Aber jetzt hast du sozialer Brennpunkt und wie du aufgewachsen bist und sowas. Ich überlege mir zum Beispiel, gehe ich an die Schule von meinem Großen, weil da wird alles Mögliche unterrichtet, auch in AGs, aber da gibt es halt nichts zu Unternehmertum oder so.
Ja.
Ne? Und ich denke mir genau, so ist die ähnliche Argumentation, mir wird gerade auch zu viel, Deutschland wird zu viel schlecht geredet. Wir haben viel, ich habe zumindest in der Bubble im Podcast natürlich hast du viele Leute, die sich umtreiben, in Teilzeit was gründen, Vollzeit was machen, volles Risiko gehen, mehrere Sachen machen. Ich frage mich, wo muss man da halt anfangen? Ist es in der Schule? Machst du da irgendwas dann auch? Gehst du da dann rein und so als Art Role Model oder ist es dann wiederum nicht dein Ding?
Sehr guter Punkt. Es wird gerade mein Ding tatsächlich. Also ich merke, dass jetzt, vielleicht ist das Alter, keine Ahnung, vielleicht wenn man irgendwie Mitte 30 so, ich habe jetzt wirklich Lust auf. Ich hätte total Lust, zum Beispiel sowas zu machen für Kinder aus schwierigen Haushalten oder schwierigen Backgrounds. So, weil mir hat damals so eine Mentorenrolle und Mentorenfigur gefehlt. Wo ich so, mein Papa war ja ein Heimatunternehmer und ich muss auch sagen, der hat mich immer bestärkt, das hier so zu machen und aufzubauen, aber trotzdem, denen fehlen halt immer Rollenbilder. Und ich hätte total, Stand jetzt mache ich das nicht, ich hätte total Lust, das mal zu machen und so ein Ehrenamt zu machen, wo ich so wirklich Leute, das früh schon den Leuten mitgebe.
Hast du, also, noch ein Schritt zum Thema Bootstrapping, was mich auch immer interessiert. Hast du selber mal Selbstzweifel gehabt? Gab es eine Situation, wo du davor warst, hinzuwerfen? Jetzt in den letzten 5, 6 Jahren oder auch davor? Das ist ja auch immer, finde ich, wichtig so, weil ich habe Man hört in anderen Podcasts, ist immer alles gut. Immer alles am Wachsen, immer alles toll. Und das ist, glaube ich, nicht die Realität. Und ich glaube, es hilft den Menschen draußen auch, wenn andere mit diesen Erfahrungen umgehen, transparent umgehen und darüber erzählen. Aber hast du so eine Situation auch gehabt?
Eine konstant. Also an alle, die zuhören. Ich kenne das nicht. Also jeder, der euch erzählt, das ist alles super, die haben alles im Griff. Ganz wichtig, bitte. Social Media ist nicht die Realität. Social Media ist nicht die Realität. Geht auf ein Event und unterhaltet euch mit Leuten. Das ist die Realität. Das ist so ein bisschen, wenn ich auf Social Media rumscrolle, sehen alle super aus, geh ins Freibad, da siehst du die Realität. So. Ich habe regelmäßig Dinge gehabt, wo ich mich hinterfragt habe. Ich habe am Anfang, als ich die Final Fantasy gegründet habe und diese Anfangsmonate, die so schwer waren, ich habe mich dabei ertappt gefühlt, wie ich mich wieder auf Freelance-Jobs beworben habe. Ich habe regelmäßig diese Dinge gehabt. Das hast du immer wieder, wenn du ein Mitarbeiterthema hast, dass du sagst, boah, was mache ich da eigentlich? Es wäre doch so einfach, wenn ich einfach alleine wäre. Und es gehört dazu. Es wird nie weniger. Diese Sache kann ich euch mitgeben. Es wird nicht weniger, ihr werdet stärker. Das heißt, ein Herausforderung, 2024 war Real Talk für mich mit das, glaube ich, herausforderndste Jahr meiner Selbstständigkeit, von der Final 14. Es war das härteste Jahr, aber ich hatte kein Jahr, in dem ich so viel gelernt habe. In jeder Herausforderung ist schon der Samen für die Lösung. Wenn du reflektiert bist und wenn du schaust, warum bin ich wieder in dieser Situation? Und da gibt's zwei Camps. Es gibt die Leute, die mit dem Finger mal zeigen. Wenn ich mit dem Finger in den Mund zeige, zeigen vier Finger auf mich. Und ich bin kein Freund davon, mit dem Finger irgendwo hinzuzeigen, mit Scham und Schuld zu arbeiten. Warum? Das gibt dir jegliche Verantwortung, die Situation zu ändern, weil andere ja schuld sind. Immer als Selbstständige, sogar wenn euch, ich wurde sogar bestohlen teilweise von Mitarbeitern. Ich hätte sagen können, wie kann der nur? Meine Schuld. Ich habe ihnen den Arbeitsvertrag hingelegt. Ich habe kein gutes Referenzgespräch geführt, weil ich zu faul war und schnell das Signing haben wollte. Meine Schuld. Indem ich sage, meine Schuld, kann ich mir sagen, diesen Fehler mache ich nie wieder. Fehler machen ist nicht schlimm. Intelligenz ist nichts anderes, als wie schnell ich aus Fehlern lerne. Macht nicht dieselben Fehler zweimal. Fehler machen vollkommen in Ordnung, aber nicht denselben Fehler zweimal machen. Also wenn man sich konstant weiterentwickelt, ist Unternehmertum das beste Vehikel für Persönlichkeitsentwicklung und um seine auch eigenen Traumata und seine Themen anzugehen als Unternehmer. Das heißt, ich habe konstant Herausforderungen. Mittlerweile bin ich aber immer, dass ich sage, oh, mal wieder so ein Endgegner, vor dem ich jetzt Angst habe. Aber das ist ja schon ein paar Mal passiert und bis jetzt bin ich nie gestorben und ich habe die irgendwann immer besiegt bekommen. Und das ist so ein Mindset, weil Unternehmer schauen immer auf den nächsten Berg, den sie gerade nicht erklimmen. Es hilft euch ab und zu, Schulterblick zu machen und die ganzen Berge der Vergangenheit zu schauen, vor denen ihr damals Respekt hattet, die ihr bereits erklommen habt. Ganz praktischer Tipp, macht euch das von Tim Ferriss, macht euch eine Jaw of Awesome. Immer wenn ihr was Cooles erreicht habt, der Moment ist immer ein paar Minuten, dann schaut ihr auf das nächste Ziel, schreibt das auf wie in so einem Glückskeks und packt das in eine kleine Box. Und immer wenn ihr euch schlecht fühlt, greift in diese Box und holt diese Dinge raus und lest mal vor, was ihr in der Vergangenheit schon gemacht habt. Und hey, ein toller Papa sein und sein Kind rechtzeitig ins Bett bringen, obwohl man einen vollen Tag hat, ist schon ein ziemlich großes Achievement. Es müssen nicht alles immer Zahlen, Umsätze und sein.
Besser hätte ich es nicht sagen können, ehrlicherweise. Da habe ich jetzt eine Frage habe ich noch dazu. Hast du selber noch Mentoren oder einen Peer Group oder irgend so eine Gründer-Community, wo du dann, wenn du solche Themen hast, dir Feedback und Mentorship holst? Oder hast du dir das dann durch selber auch erarbeitet, durch die Dinge, die du konsumierst, was du selber erzählt hast mit Coachings und Co.?
Ja, also ich habe eine sehr starke Peer Group von Leuten, die ähnliche Businesses haben, die ähnliche Umsätze machen. Das heißt, da sind wir immer im Austausch miteinander. Ich hatte eine Zeit lang, teilweise jetzt immer noch, einen Mentor, der mich wirklich auf der Unternehmensreise begleitet hat. Auch gar nicht, mit dem hatte ich keine Weeklies oder Monthlies, sondern es war einfach, wie man sich so typischen Mentor vorstellt. Alle paar Monate haben wir mal Kontakt, tauschen uns mal aus. Den habe ich irgendwie durch Zufall im Coworking kennengelernt. Und ich bilde mich auch konstant weiter. Also dieses Jahr bin ich jetzt in den letzten Zügen einer Leadership-Weiterbildung für Executives, die ich gemacht habe. Das sind so meine Dinge, die ich dann da so mache.
Ja, also glaube ich, hält auch frisch, wenn man sowas macht.
Dann. Total.
Du hast jetzt das Thema Kinder angesprochen. Das interessiert die Hörer auch immer, wie du das alles unter einen Hut bringst. Du hast erzählt, du hast eine Frau. Dann habt ihr schon Kinder? Hast du, wie ist deine Arbeitszeit jetzt heute im Vergleich zu früher? Hast du eine normale Arbeitswoche oder rechnest du da gar nicht in Arbeitszeit?
Definiere normal. Also ich ich arbeite in den ersten Jahren, habe ich viel am Wochenende gearbeitet. Ich mache das kaum noch am Wochenende arbeiten, wenn ich ehrlich bin. Mein Tag startet in der Regel um 5. Also
um 5. 5 a.m. Club sozusagen.
Ja, ich mache es wirklich seit 5, 6 Jahren, stehe ich immer um 5, meistens um 5 auf. Ne? Da auch, damals war ich sehr streng, was das angeht. Und jetzt bin ich so, wenn ich richtig fertig bin und müde bin, dann schlafe ich länger. Und wenn Leute sagen, wie kannst du um 5 aufstehen? Die Kunst ist es nicht, um 5 aufzustehen, die Kunst ist es, früh ins Bett zu gehen. Also ich schlafe dann immer zwischen 20.30 Uhr oder 20.30 Uhr und 21 Uhr bin ich schon im Bett und bin schon meistens eingeschlafen. Dann habe ich meine 7, 8 Stunden Schlaf, stehe um 5 auf. Gehe dann, also montags, mittwochs, freitags stehe ich um 5 auf, trinke meinen Kaffee, gehe zum Sport, fange dann um 8 im Büro an. Dann habe ich mein erstes Meeting um 9 mit dem Sales-Team. Und dienstags und donnerstags habe ich lange Deep-Work-Blocks. Da stehe ich um 5 auf, arbeite bis um 10, 5 Stunden Deep-Work. Gehe dann von 10, ab dann von 10, 11 bis 13 Uhr. Entweder mache ich dann auch Sport oder habe dann längere Mittagspause. Und meistens bin ich 17, 18 Uhr raus. Also ich würde sagen, dass ich so vielleicht 50 bis 60 Stunden die Woche arbeite. Ist jetzt nichts krass vieles, aber auch zu Hause rattert das natürlich viel und rede viel darüber.
Das musst du immer mit ins Unternehmen, das ist klar. 5 Uhr morgens, okay, das hatte ich bei dem Casey Neistat Video mal gesehen, aber du scheinst es schon länger zu machen. Kennst du das? Oh, why Navy Seals get up at 5 a.m. oder so? Und da hat er das selber sich, der Casey Neistat sich selber dabei gefilmt, wie er dann morgens aufsteht und seine Argumentation war eben auch, dass er morgens Deep Work machen kann, bevor Frau, Kinder und alles, die Stadt schläft noch, da kann man mal in Ruhe E-Mails beantworten oder so. Man wird nicht unterbrochen. Ja. So, und das ist ja, glaube ich, heute immer so ein Pain. Es klingelt ein Handy, kommt eine WhatsApp-Nachricht, der Postbote klingelt, es gibt eine Slack-Message oder so. Und daher ist es sehr cool.
Mittlerweile hat man auch diese Anti-Bewegung. Ne? Es gibt ganz viele LinkedIn-Posts, die sagen, ich stehe nicht um 5 auf und. Ja. Und ich muss immer schmunzeln, weil es ist keine Religion. Ne? Es ist, wenn ich um 5 aufstehe, ist nicht, dass jemand machen muss. Vielleicht ist es für den anderen, wenn alle im Bett sind, dass er von 10 bis 12 Uhr nochmal nachts für sich wirklich Deep Work ballern kann und dann schläft er halt bis 9, ist doch vollkommen in Ordnung so. Ja. Wichtig ist, dass man halt wirklich sich selber kennenlernt, weiß, wann funktioniere ich am besten und diese Zeit so gut wie möglich hütet und dann am besten so viel möglich Output wie möglich hat.
Letzte Frage, du hast ein bisschen beschrieben, wie dein Tag strukturiert ist und dass man das Unternehmen überall mit hinnimmt, dann wie schaffst du es trotzdem mal komplett abzuschalten, also mit was kriegt man dich komplett raus aus dem Business? Gibt es irgendwelche Sachen, mit denen du dich super gut erholen kannst oder abschalten? Skaten? Oder ist es nicht
Skaten,
mehr so?
Ich muss ehrlich sagen, ich mache es viel weniger als damals. Aber Skaten ist so eine Sache, wo ich abschalten kann. Beim Sport kann ich sehr gut abschalten. Sport, Wellness, Sauna. Ich gehe gern Abendessen. Also, weil das auch nicht, wenn ich da mit Freunden beim Abendessen bin, unterhalten wir uns viel über Business. Das Reisen und Urlaub, wir sind schon, muss ich sagen, viel unterwegs eigentlich. Das hilft mir mal abzuschalten. Sonne hilft mir viel abzuschalten. Ich bin eigentlich auch auf Mallorca, aber ich bin jetzt für einen Termin, muss ich jetzt her. Deswegen bin ich jetzt gerade wieder kurz in Deutschland und wird dann wieder nach Mallorca zurückgehen. Aber eigentlich Zeit mit meiner Frau verbringen, abends Film gucken, wirklich komplett abschalten. Zeit mit Kindern verbringen, also klingt weird, ich gehe jetzt nicht auf den Spielplatz und spiele mit fremden Kindern. Ich meine damit meine Neffen. Ja. Wenn ich mit denen bin, ich freue mich total, wenn ich irgendwann Kinder haben sollte, weil wenn ich mit denen bin, diesen 3 und 5, bin ich voll im Moment. Und die kaufen mir den Bullshit nicht ab. Wenn du nicht im Moment bist, wissen die das.
Merken die.
Ja. Wenn ich so ein bisschen so am Handy bin und denen beide so ein bisschen betüdel. Und ich kann das so gut, dass wir uns dann so in Spiele reinsteigern, weil ich so eine blühende Fantasie habe, dass ich dann so Rollenspiele mache. Und dann habe ich mal einmal mit meinem Neffen ein Zoo gebaut aus Lego und meinte, aber weißt du, was das Wichtigste ist? Dann meinte er, ja, was? Dann meinte ich, der Eintritt. Und die Eingangspforte, da meinte, warum? Da meinte ich, wenn wir keinen Eintritt nehmen, können wir uns nicht um Tiere kümmern, können wir uns nicht darum kümmern. Und was macht der 2 Minuten später? Nimmt er den Wert am Eintritt, hält den fest und schmeißt den weg. Und ich sag, was hast du denn gemacht? Also, ja, der hat nicht gearbeitet. Und ich konnte nicht mehr. Und dann ruft mich meine Schwester an, also die Mutter von denen, und sagt so, Marwan, die Kita hat heute angerufen. Sag mal, hast du was mit Clint mit Eintritt gespielt? Ich so, ja, ich habe ihnen so die Basics vom Kapitalismus beigebracht mit Eintritt. Dann meinte sie, ja, die Kindergärtnerin hat gesagt, die haben ein Spiel gespielt und er wollte Eintritt von den anderen Kindern in der Kita haben. Und ich war richtig stolz drauf. Ich musste richtig lachen, als sie mir das erzählt hat. Weil ich ihn schon früh an dieses Thema ranbringen möchte.
Ja, ja. Das ist vielleicht dann noch ein Ticken zu früh, wenn die Kita sogar anruft. Aber ja, genauso kann es funktionieren. Ja, Marwan, vielen, vielen Dank für die Geschichte jetzt noch zum Abschluss und für deine Offenheit hier. Und ich glaube, da können viele was mitnehmen. Danke, dass du dabei warst.
Danke dir, Andreas. Auch danke an allen Zuhörern, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Alles klar. Dann dir einen schönen Tag und viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ja, das war doch ein interessantes Gespräch, oder? Wie hat es dir denn gefallen? Vielen Dank, wenn du bis hierhin gehört hast. Schreib mir doch gerne eine kurze Mail oder über LinkedIn oder über Discord oder was weiß ich. Mail einfach an hallo@happy-bootstrapping.de oder übers Kontaktformular auf der Website. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast bewertest oder abonnierst. Das kannst du einfach direkt bei Spotify, Apple Podcasts oder sonst wo machen. Das wird mir wirklich sehr weiterhelfen. Gern kannst du auch den Newsletter abonnieren. Auch dafür schon mal vielen Dank. Schick mir gern Feedback. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, welche Folge nächste Woche kommt. Gab jetzt ein paar Absagen, Verschiebungen und der übliche Wahnsinn jetzt, vor allem wenn Black Friday und Co. ansteht. Schau dir gern den Gastartikel an in der Zwischenzeit, auch den habe ich verlinkt. Und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder zur Folge 151. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.